Der Weltraum. Unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden. Der dreibeinige Podcast.
Ach so, fünf. Irgendwas war mit der fünf.
Ja, wir haben fünften Geburtstag und dummerweise haben wir ja unsere Kanonen schon verschossen. Wir hätten über das fünfte Element sprechen müssen.
Ja, genau, das da haben wir gedacht, so scheiße, wir haben auch noch Jubiläum und jetzt brauchen wir noch einen Film mit fünf.
Ja, da haben wir die glorreichen fünf.
Genau, oder fünf Hochzeiten, ein Todesfall.
Oder Ocean's Five.
Fünf Fäuste für ein Halleluja hatten wir auch noch in der engeren Auswahl.
Ja. Oder hier mit Brad Pitt. Five.
Five, richtig, mit Brad Pitt.
Was ist in der Box?
Oh, what's in the box?
Die fünf Todsünden.
Ja.
Das haben wir uns alles überlegt und dann doch verworfen.
Ja.
Weil Sascha hatte die rettende Idee danach, ja.
Ich hatte jetzt zwischenzeitlich überlegt, dass wir Top-5-Listen machen.
Genau, er wollte dann euch quasi, euch Hörer einsperren und sagen, schickt uns Top-5-Listen oder zumindest Vorschläge für Top-5-Listen. Das dürft ihr uns trotzdem gerne tun. Also wenn ihr noch irgendwie unsere fünf liebsten Kinderhörspiele wissen wollt, dann
ja, macht mal.
Fragt uns einfach. Irgendwas, was wir in eine Listenform bringen können mit fünf Einträgen.
Das machen wir. Also schickt uns mal eure Vorschläge, was ihr immer schon mal wissen wolltet von uns, aber bisher euch nicht zu Fragen trautet.
Oder auch umgekehrt, wenn ihr gerne mal was von euch, was eure fünf Lieblings-VHS- Videokassetten sind oder so.
Unsere fünf Lieblings-Voyager-Folgen oder so.
Eure liebsten fünf ZX-80-Spiele.
Simon on the Ropes.
Wie hieß es noch? Trek nach Westen?
Star Trek?
Nee, dieses Spiel mit dem Planwagen, wo man immer stirbt, die ganze Zeit.
Pain.
Dir ist ein Wagenrad gebrochen und ihr habt alle Durchfall und sterbt an Cholera.
Das kenne ich nicht.
Doch, das gab es auch schon für den ZX-80 oder 81, scheiße. Also, so... Ihr seid 20 Kilometer gereist, eure Essensvorräte sind zur Neige gegangen, deine Frau ist gestorben, dein Kind hat schlimmen Durchfall und ein Wagenrad ist gebrochen. Was machst du jetzt? Warten?
Was ja auch ganz gut gepasst hätte, wäre als Reminiszenz an unser Erstlingswerk, fieser Trick mit Nummer 5. Weil fieser Trick mit Nummer 100. Und dann fiel mir ein, es gibt noch einen Film.
Fünf Jahre in Tibet
zum Beispiel, der fast so klingt wie fieser Trick mit Nummer 5, nämlich Nummer 5 lebt.
Yay, tolle Idee, Sascha. Lass uns diesen Film mal schnell nochmal gucken.
Warte. Mann, was für ein Film.
Toll, und lass uns die Fortsetzung gucken.
Moment. Na.
Ich fand ihn fast besser als den ersten.
Ja, stimmt.
Wir können noch Fifth Sense gucken und Phase 5. Phase 5 können wir machen. Das ist auch ein Klassiker.
Fifth Sense?
Fifth Sense.
Ja, das wäre natürlich was gewesen.
Aber nee, es soll Nummer 5 lebt, soll es sein für heute. Teil 1 und Teil 2.
Ja, Sebastian, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe viel vom ersten Teil vergessen und ich weiß mehr vom zweiten Teil. Ist mir aufgefallen im Rewatch.
Ja.
Und
im ersten Teil passiert auch gar nicht so richtig viel.
Das stimmt.
Ja.
Es ist mir, also vielleicht mal ganz kurz die Eckdaten zu Nummer 5 lebt. Es ist ein Film aus den 80er Jahren.
Ich meine, 1984 ist der erste, 1986 der zweite, stimmt das?
Ich habe hier die Wikipedia-Seite wohlweislich geöffnet.
Prima, Sascha.
Und kann dir sagen, wenn die Wikipedia geladen hat, es ist ein Film aus dem Jahre 1986.
86, doch.
94 Minuten lang, FSK 6, was mich angesichts der Sprache doch etwas verwundert, ehrlich gesagt.
Och, na ja.
Und Regie führte John Badham, der für viele Filme der 80er verantwortlich war, hinter der Kamera. War Games hat er zum Beispiel gemacht.
Ach, guck mal, einer an.
Ja.
Das ist ja auch so ein bisschen ähnlich eigentlich
teilweise. Ein umtriebiger Mensch. Und die Drehbuchschreiber haben keinen eigenen Wikipedia-Eintrag. Die scheinen unbedeutend gewesen zu sein.
wie gesagt, war ja auch nicht so viel, was da passiert ist. Die halbe Crew von Police Academy hat mitgemacht.
Als ihre Charaktere aus Police Academy.
Genau.
Nämlich Steve Guttenberg und G.V. Bailey, den wir als Captain Harris kennen.
Und Steve Guttenberg halt als Mahoney.
Mahoney. Und Fisher Stevens hat mitgespielt als Ben Yabituya, der Klischee-Inder.
Ja, der, glaube ich, der beste Schauspieler ist in diesem Film.
Ja, definitiv. Und deswegen auch den zweiten Teil alleine trägt.
Ja.
Und das ist tatsächlich ein Phänomen. Also, und Nummer 5 spielt natürlich mit, der gevoice-overt wurde von irgendeinem Typen. Mhm. Aber Nummer 5 ist ein Roboter.
Und der Star des Films.
Der Star des Films, eigentlich ein militärisches Kampfgerät, das aber durch einen Blitzschlag zum Leben erwacht und nun die Welt erkundet und aber nun vor der Firma flieht,
also es ist
die sie erschaffen hat.
Genau.
Ihn erschaffen hat, weil die wollen ihn resetten und das würde für ihn den Tod bedeuten. Das möchte er nicht. Und am Ende kann er seinen Schöpfer überzeugen, dass er lebt und sie fliehen in die amerikanische Wildnis.
Nach Wyoming?
Montana.
Montana. Ach, Montana mal wieder.
Die Montana-Union.
Hannah Montana.
Ja, Hannah Montana.
Gut, das war der erste Teil, der zweite Teil. Ich bin zweiter, ja. Nein, lass uns mal anfangen. Ich finde, der Film, der hat trotzdem einiges. Also die quasi Entstehung eines Bewusstseins, kann man so sagen, ne? Also es fängt halt an mit einer Demonstration vor Militär.
Moment, es fängt an mit diesem geilen Intro.
Stimmt. Ich spiele mal gerade die Titelmusik an, weil die ist beim ersten Teil definitiv besser als beim zweiten Teil.
Ja, das werdet ihr gleich hören. Das Intro ist auch definitiv besser als beim zweiten Teil.
Meine Freundin meinte so, das hat was von Kraftwerk.
Ja.
Das stimmt.
Und,
aber es ist nicht so schmissig.
Es ist so wie, es hat mich so ein bisschen an Command & Conquer erinnert.
Ist das zu laut, Sascha?
Soll ich ein bisschen leiser machen? Ist okay. Es hat mich an Command & Conquer erinnert. Da haben wir auch mal drüber gecastet.
Ja.
Wo bei der Installation schon, es baut so auf, dass irgendwie so diese Rakete aufgebaut wird und sowas.
Ja, ja.
Und so ähnlich ist das bei diesem Intro von Nummer 5 lebt, ich mach's jetzt auch mal ein bisschen leiser, wird halt der Roboter zusammengeschweißt und gebaut. Man sieht die Platinen, wo dann die ICs draufgelötet werden.
So Servos, die sich drehen.
Servos, die sich drehen. Und ich finde das Intro absolut stimmungsvoll und super und toll einführend auf das, was uns erwartet.
Der ganze Film, finde ich, ist von vorne bis hinten super produziert.
Ja.
Das Bild hat so einen ganz eigenen Charakter irgendwie, das ist so ein bisschen weich und die Farben so ein bisschen ins beige, graue rein, sag ich mal, aber durchgehend. Also ist es auch sehr interessant gefilmt.
Ja.
So von den Perspektiven her und so weiter und sehr stimmig, alles passt gut, sehr gut zusammen, sehr poliert. Das machen wir aus hier.
Ja, das wäre nett.
Zack.
Ah, schön.
Dann kommt aber die Demonstration.
Dann kommt die Demonstration.
Wir sehen 5 von diesen Robotern, 5 identische Roboter. Für die damalige Zeit, also stellt euch vor, irgendwie R2-D2 war 70er Jahre und das Ding, das kann viel mehr. Das hat Arme, richtige Arme und das kann viel schneller fahren.
Panzerketten.
Es hat Panzerketten, also es sieht so ein bisschen aus wie, ich habe das Bild rausgesucht, ein Talon-Kampfroboter, den es wirklich gibt. Also der Talon-Kampfroboter hat halt auch diese zwei Ketten und dann so ein Oberbau. Der Oberbau sieht eigentlich nicht aus wie so ein androgynes Wesen, sondern der besteht dann halt so aus Sensoren und Waffenaufsätzen, verschiedener Art. Das Ding gibt's halt wirklich. Aber hat mich sehr an Nummer 5 erinnert, als ich es dann gesehen habe.
Ich habe gehört, bis zu 18 Leute waren mit der Bewegung von Nummer 5 betraut.
Das ist auch noch interessant. Man sieht zumindest beim ersten Teil halt schon sehr, dass viele Sachen halt nicht Bewegungen waren, die der Roboter selbst ausgeführt hat durch Servomotoren. Obwohl es das auch hatte, hatte auch, denke ich mal, elektrische Servomotoren drin. So, man sieht wirklich, dass es mit Stöcken und Seilen bewegt worden ist teilweise.
Ja, die haben teilweise Motion Capturing gemacht. Doch, indem ein Typ irgendwie Sensoren am Arm gehabt hat und Nummer 5 hat den Arm entsprechend bewegt.
Ach ja, guck mal.
Ja, ja, die haben da richtig viel Geld reingesteckt. Das Ding hat, ich habe extra mal nachgeguckt, 9 Millionen Dollar gekostet und Police Academy als Vergleich hat 4,5 Millionen gekostet und E.T. hat 10 Millionen gekostet. Hat aber 700 Millionen eingespielt und Nummer 5 hat 40 Millionen eingespielt. Also E.T. war ungleich erfolgreicher, obwohl es so ein bisschen eine ähnliche Handlung ist.
Ja, aber E.T. war schon ein bisschen emotional motivierender für die Zuschauer. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Du kannst dich halt mit Nummer 5 so ein bisschen identifizieren oder mit dem halt so, mit dem fühlt es ja am meisten mit, sag ich mal, beim Film. Aber die anderen Figuren sind halt sehr, sehr, sehr holzschnittartig so ein bisschen. Ja,
definitiv.
Obwohl die Schauspielerin, die hat halt, da kommen wir gleich drauf.
Also lustigerweise konnte ich mich als Steve Guttenberg absolut nicht erinnern. Ich konnte mich nur an den radebrechenden Inder erinnern. Und erinnerst du dich dran, dass wir unter der Kirche einen Jugendbegegnungsraum hatten?
Ja.
In dem manchmal Filmabende waren.
Mhm.
Und da habe ich Feivel, den Mausewanderer, gesehen.
Mhm.
Und Nummer 5 lebt.
Ach, guck mal.
Und es gibt ja diese tolle Szene, in dem festgestellt wird, dass Nummer 5 irgendwie das Gelände verlassen hat, aber immer noch einen aktivierten Laser auf dem Rücken trägt.
Ja.
Und es gibt dann die Frage, können sich die Schlagzeilen vorstellen? Sebastian hat es vorbereitet.
Können sich die Schlagzeilen vorstellen, wenn dieser Laser einen Bus voller Nonnen schmelzt?
What if it goes out and melts down a busload of nuns? How would you like to write the headline on that one?
Nonnensoup?
Nonneneintopf. In Deutsch. Das war so, die Situationskomik war einfach gegeben, weil wir unter der Kirche saßen und haben halt diesen Nummer 5 Film geguckt und es wurde über Nonneneintopf gesprochen.
Sehr schön. Ich muss aber sagen, also die Dialoge zahlen, du sagtest ja, das ist ja Dialog reduziert, aber ich finde, die Dialoge, die sie haben, diese Witze, die kommen sehr schön, die sind sehr fein.
Ja.
Also gerne mit Anzüglichkeiten,
mhm.
aber wirklich sehr, sehr fein, kindertauglich.
Deswegen sagte ich FSK 6, also teilweise wird da echt derb geflucht.
Ja, also das A-Wort wird, die A-Bombe wird einmal gedroppt, aber sonst...
Ich glaube, im zweiten Teil ist irgendwie einmal, ist einem ein Fucking rausgerutscht.
Der, im zweiten Teil sind noch ganz andere Sachen, da kommen wir nachher noch dazu. Obwohl du gerade bei den Production Values warst, ist dir diese Karte aufgefallen, wo die Position von Nummer 5 mit einem Laser drauf projiziert wird. Das hat schon Star Wars Qualität eigentlich so. Und das, ich schon allein das Ding war teuer.
Also das Ganze beginnt halt in einer Rüstungsfirma, die Nova für die Regierung arbeitet. Nova Robotics. Und alles, was in diesem Nova Robotics Gebäude stattfindet, habe ich vergessen. Zum einen. Und sieht zum anderen absolut geil aus.
Ja.
Von vorne bis hinten.
Also am Anfang gibt es halt diese Demonstration von den noch nicht... von diesen Waffen halt, und die sprengen dann erstmal so ein paar Panzer in die Luft.
Und da greift der Regisseur auf einen alten Film von ihm zurück.
Ja.
Und hat sogar ein paar Szenen recycelt aus dem alten Film.
Aus Wargames oder?
Nee, nicht aus Wargames, aus irgendeinem anderen Film.
Okay. Also schon, da ist schon allerdings am Start, also an Material einerseits, dann haben sie auch eine gut besetzte Tribüne mit so hochrangigen Offizieren und so Kram. Da sitzen schon so ein paar hundert Leute rum oder so, ne? Mal kurz eben an Statisten.
Ja, Militärs und die irgendwie Gouvernante ist da.
Ja, genau. Danach ist halt dann irgendwie diese Vorführung vorüber. Die Roboter rollen zurück in ihre... auf die Party dann erstmal. Da gibt es noch so ein kleines Meet and Greet nachher, so mit Cocktail.
Erst kommt diese Ansprache, wo die Roboter dann irgendwie raufrollen und irgendwelche lustigen Bewegungen machen auf dem Podium.
Stimmt, und einer nimmt so einen Eisblock und zerquetscht den mit seinen Händen und dann tut er das so in Drinks rein. Das kriegen dann die Zuhörer. So ein Cocktail mit...
Der Chef der Firma
kriegt dann so ein Schirmchen.
Und da habe ich mir schon die ganze Zeit gesagt, so, also du hast vorher gesehen, dass diese Roboter irgendwie Panzer zerlegen können mit ihrem Laser.
Ja.
Und irgendwelche anderen Gefährte. Und dann werden die da so aufgereiht und keiner ist so auch nur einen Hauch von nervös, auch wo die später auf dem Lied in Krieg durch den Raum rollen.
Die haben immer noch ihre scharfen Waffen auf dem Rücken.
Ja. Und ich denke so, wenn ich in diesem Raum gewesen wäre und ich habe gesehen, was die vorher anrichten können mit ihren Lasern.
Ja.
Also ich wäre nicht so ruhig.
Ich habe nachher auch gedacht, militärtechnisch gesehen sind diese Laser eigentlich die interessantere Erfindung.
Ja, definitiv.
Weil ich meine, so solche Laser wollten die haben für SDI. Da haben die unglaublich im echten Leben, ja,
ja,
unendlich viel Geld reingesteckt, um scheiß Laser hinzukriegen, mit dem du einfach was kaputt machen kannst. Und das braucht unendlich viel Energie. Und das ist ja in dem Film so ganz kompakt, so ein kleines Gerätchen, ne?
Aber die haben ja auch einen Fusionsreaktor. Roboter.
Die haben ja einen Fusionsreaktor, das haben sie auch noch, stimmt. Das wär auch noch die größere Sache eigentlich als diese Roboter.
Da kommen wir in Teil 2 drauf zurück.
Das habe ich jetzt beim zweiten Durchgucken erst gerafft. So von wegen, eigentlich ist der Roboter gar nicht so spannend. Also so ein ferngesteuertes Auto gab es damals auch schon. Der Laser wäre eigentlich das Interessantere gewesen für die Militärs. Kann ja auch von Menschen bedient werden, so ein Ding.
Aber was auf der Party dann so erzählt wird, dass man halt diese Roboter an Fallschirmen runterlassen kann, mitten in Moskau, und die sich von hinten an die feindlichen Linien ranschleichen. Kannst
du mit Menschen jedenfalls auch machen.
Ja, und die, sag mal, die Kampffähigkeit dieser Roboter, die schwankt ja auch sehr.
Je nach Szene.
Je nach Szene. Also man kann sie ja offensichtlich auch einfach umschubsen.
Gewonnen.
Ja. Und wir sehen auch anschließend, sie haben die Zielfähigkeit von Stormtrupplern.
Ja?
Ja.
Ach so, als sie dann auf die Nummer 5 schießen später.
Ja.
Da treffen sie plötzlich mich nicht mehr.
Ja, überhaupt nicht.
Genau. Und die Dinger heißen Saint, also Heiliger quasi. Mhm.
Wofür steht das?
Semi-Autonomous Intelligence Transport Unit. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich es gerade mir ausgedacht. Weißt du es?
Es haut hin.
Okay.
Irgendwas in der Art.
Irgendwas in der Art. Laser besser als Roboter, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, und es gibt 5 von der Anzahl. Die Schnittfolge ist etwas konfus. Also einerseits läuft gleichzeitig das Meeting, das Meet and Greet, wo die Roboter dann irgendwie auftauchen.
Ja.
Andererseits sind sie gerade in der Ladestation und sollen zur Abrüstung.
Das glaube ich auch danach dann einfach. Dann sagen die irgendwie so, jetzt ist vorbei, Party.
Nee, weil 4 Roboter rollen auf die Party und der Chef sagt, Moment mal, wo ist denn Nummer 5?
Ach so. Das habe ich schon wieder nicht mitgekriegt. Da habe ich wahrscheinlich gerade geschrieben. Wie dem auch sei, wir lernen dann, zumindest in der Reihenfolge meiner Aufzeichnungen hier, dann erfahren wir von Dr. Crosby.
Ja.
Also sprich Steve Guttenberg. Newton mit Vornamen.
Der, ich dachte Bill.
Hahaha. Was ein Glück, das nicht.
Steve Guttenberg spielt Steve Guttenberg.
Spielt sich selber. Das heißt, also, weil ich meine, ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen so ankommt, aber ich fand damals schon irgendwie, der kann verdammt niedlich gucken. Das ist auch, er kommt so ein bisschen
border. Das ist ein Move, ne?
Ja, ist ein Move, echt. Der kann einfach nur niedlich gucken. Schwiegersohn-Typ irgendwie. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, borderline schmierig. Mhm. Auch vor allen Dingen, seit ich ihn in diesem Interview gesehen habe, von diesem Making of Police Academy. Nicht Making of, also, oder Police Academy 20 Jahre später oder so. In einer Kritik habe ich gelesen, er gibt sich ein bisschen zu sehr Mühe, allen zu gefallen. Das mag sein.
Und ich finde ihn grandios viel besetzt. Er soll eigentlich jemanden spielen, der
sozial gehemmt ist
und keine Erfahrung hat, mit Menschen zu kommunizieren. Ja. Das sagt er, drückt sich ja auch so ein bisschen um die Party herum, aber sobald er auf der Party
ben,
ist...
I don't hobnob. If you like all that PR crap, why don't you go hobnob? Mingle with the brass. Have a ball.
Und er versucht sich um diese Party rumzurücken, aber sobald er auf der Party ist, sozialisiert er auch mit allen gleich.
Er setzt ein Lächeln auf und dann ist er Mittelpunkt quasi, ne?
Und als er später dann irgendwie die Uschi trifft, wandelt er auch gleich mit ihr an, obwohl er irgendwie angeblich keine Erfahrung mit Mädchen hat zum Beispiel.
Genau. Warte mal hier.
Newton, you know what is out there in the great outdoors? Girls. With brasiers and legs. You have a working knowledge of girls?
No, but I read about them.
Ja, und das kommt einfach überhaupt nicht rüber, dass er irgendwie Erfahrung mit Mädchen nur aus der Literatur hat. Sondern er kommt relativ...
Er ist ein bisschen schüchtern.
Ja, so, aber auch so mehr so kokett schüchtern.
Ja.
Und wie gesagt, ich finde ihn in der Rolle extrem fehlbesetzt.
Ich weiß nicht, vielleicht sollte er laut Drehbuch ja auch so sein. Also ich meine, fehlbesetzt für was? Also er muss ja auch irgendwie das spielen, was ihm irgendwie vom Skript aufgetragen ist quasi.
Und gleichzeitig, wie gesagt, habe ich an ihn überhaupt keine Erinnerung gehabt. Ich kann mich an den Inder erinnern, der kein Inder ist.
Ich war wegen Police Academy und dem Film war er für mich, ich habe gedacht, in allen guten Komödien spielt irgendwie Steve Guttenberg die Hauptrolle.
Who makes Steve Guttenberg a star? We do.
We do.
Ja...
Ja, und dann soll Nummer 5 oder sollen die Roboter aufgeladen werden, aber ein Gewitter zieht drauf.
Und ein Blitz schlägt ein.
Und die Produzenten hatten irgendwie verschiedene Szenarien entwickelt, wie Nummer 5 zu einem Bewusstsein kommt. Und alle waren zu teuer zu filmen. Also hat man sich dazu entschieden, einen Blitzschlag.
Es ist ein Klassiker, hier Frankenstein, irgendwie Finger Gottes, so klar Blitz.
It's alive!
Aber die Techniker sind auch ein bisschen lazy, ne? Also du hast dann irgendwie dieses, was, 11 Millionen Dollar kostet der Roboter, also so viel wie der Film.
Im Film.
Also zum damaligen Zeitpunkt ziemlich viel Geld.
Manchmal 11 Millionen Dollar ist sein Preis mit Bewusstsein im zweiten Teil. Wird genannt. Also
nee, im ersten Teil sagen die, sie haben das Ding kostet 11 Millionen Dollar.
Ach so, okay.
Und dann wird ein zweiter hinterher geschickt. Das heißt, haben sie 22 Millionen Dollar zerschossen. Was wollte ich jetzt sagen?
Die Techniker sind lazy?
Genau. Das Ding ist wirklich schweineteuer, ne? Und dann schlägt ein Blitz ein und die sagen, ach, Das, alle Anzeigen sind auch normal. Da muss, da, ja, stimmt, da kann nichts passiert
der,
sein.
Der guckt ja mal so ein bisschen oberflächlich drüber, so, ne? Ja, sieht alles noch gut aus.
Das ist so,
ja, haben wir Glück gehabt.
Ja. Das ist natürlich.
So, Feierabend. Nee, das ist mir nicht so aufgefallen. Weil kurz darauf aktiviert er sich dann halt von alleine, hat aber noch nicht wirklich so richtig Bewusstsein. Also, man macht so, er macht so die, wirklich von so einem Kleinkind oder von vielleicht aus einem halb animalischen Bewusstsein quasi, mhm, so im ersten Film die Verwandlung durch, bis auf dieses Niveau von einem Achtjährigen oder so ist in der Richtung, ne? Und am Anfang ist er wirklich noch so gar, er kann auch nicht sprechen oder so. Das kommt jetzt nicht alles auf einmal, sondern erstmal ist er nur so ganz unkoordiniert und rollt einfach erstmal los, so.
Ja, er wird weggeschoben von einem Müllroboter.
Das kommt dann später. Er rollt dann durch die Gänge. So,
ja, er folgt erstmal seiner Programmierung. Er soll ja zur Dearmierung sozusagen.
Ach so, okay.
Und rollt abrüsten, diesen Gang lang und dann fährt er erstmal, das fand ich auch so geil, das hat mich so an spätere Computerspiele erinnert, er rollt erstmal immer so permanent gegen eine Wand.
Ja. So Bums, Bums, genau.
Wer kennt das nicht aus alten Computerspielen?
Oder auch aus modernen. Aktuellen Computerspielen, durchaus auch. Stimmt, und dann kommt halt dieser Müllwagen, wie du schon sagtest.
Und schiebt diesen Kampfroboter einfach mal weg.
Genau, und irgendwie woanders hin und dann landet er selber da auch in einem Müllwagen oder vor einem Müllwagen.
Ja, in einem Müllwagen.
In einem Müllwagen. Und der Müllwagen fährt dann halt aus der Basis raus.
Genau.
Und dann fällt irgendwann auf, dass er fehlt.
Der Müllwagen ist quasi, bevor die totale Quarantäne über diese Station verhängt wird, ist der Müllwagen das letzte Fahrzeug, was das Gebäude verlassen hat.
Genau, und das Ding hat natürlich Funk und die sagen dann sofort zu dem Gutenberg hier, jetzt orte den mal. So.
Genau.
Und dann setzt er sich an den Terminal und er kriegt auch eine Antwort, aber das fand ich auch wirklich sehr schön umgesetzt.
Ja.
Du hast ja normalerweise dann natürlich hier Grünmonitore, ne? Wie das damals so üblich war, Text. Und der Text, der dann halt als Antwort kommt vom Roboter, da waren immer so groß und kleine Buchstaben, die immer, ja, so ganz wild durcheinander waren. Und das bringt das halt schon rüber, dass du das siehst irgendwie, das Ding funktioniert noch irgendwie, aber jetzt ist da irgendwas, ist komisch. So.
Ich fand es jetzt vom technischen Aspekt sehr unglaubwürdig, dass diese unterschiedlich großen Buchstaben dort erscheinen.
Im Nachhinein ja, aber ich finde, es bringt das, was es sagen will, gut rüber.
Und dass das auch irgendwie umgesetzt wurde auf die Leinwand, fand ich toll.
Ja.
Ich meine, das war, wie gesagt, 86 und das war, glaube ich, schwer, irgendwie so unterschiedlich große Buchstaben zu rendern überhaupt. Zu rendern, in Anführungszeichen. auf dem Monitor.
Du hast ja nochmal so einen Textmodus und dafür musstest, ja, du schon den Grafikmodus umschalten.
Ja, genau.
Ja,
und später,
ja,
wo dann irgendwie Nummer 5 eine Dr. Pepper-Anzeige sieht und die quasi 1:1 auf den Monitor überträgt, dachte, ja, ich, das sieht schon verdammt gut aus. Also die haben.
Das ist mir als Kind auch aufgefallen, dass es gut aussah, meine ich jetzt.
Ja.
Und das ist halt nicht so die Standard. So Computergrafiken damals, die waren dann meistens ja noch per Hand gemalt.
Ja.
Das war ja eigentlich Trickfilm eigentlich.
Mhm.
Ne? Und das war aber schon richtig auf dem Computer wirklich mit dem Kathodenstrahl dargestellt. So.
Du als Programmierer, Sebastian.
Ich als Programmierer. Ja, was soll ich sagen? Ich bin Programmierer. Schieß los.
Wie findest du also die Darstellung von Programmierern in diesem Film?
Von Gutenberg?
Der Versuch der Kommunikation mit dem Objekt. Du machst ja auch Fernwartung für von dir montierte Anlagen. Ist das realistisch einigermaßen? Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie Wargames zum Beispiel betrachtest, obwohl das war eigentlich auch relativ
realistisch. Das war ein 5-Punkte-Menü irgendwie. Schach,
ja.
Tic-Tac-Toe, thermonuklearer Krieg. Drücken Sie 1-5. Ja, so hast du es damals gemacht. So was hast du ein Menü.
Was Steve Gutenberg da versucht, um irgendwie in Kontakt mit seinem Roboter zu bekommen, ist das einigermaßen realistisch?
Ich habe nicht drauf geachtet, was er eintippt, wenn er sagt, er sagt ja gleichzeitig, was er tut, also melde deine Position. Aber ich weiß nicht mehr, hat er eingetippt, einfach melde deine Position? Du hast natürlich nicht in Realsprache mit Maschinen kommuniziert, machst du heute auch nicht.
Ich glaube nicht, der hat einen Kommandobefehl irgendwie gegeben.
Das habe ich nicht drauf geachtet.
Und dann konnte aber Nummer 5 seine Position nicht orten.
Und dann sagt dann Harris irgendwie, oh, wieso kann er das denn nicht? Und dann sagt er zu Harris, können Sie Ihre Position orten? Nein. Ah, sehen Sie?
Ja, ich bin hier in diesem Kommandoraum. Und das ist auch so krass, oder? Du sagst schon Harris, weil irgendwie der Harris-Darsteller spielt irgendwie den Chef der Sicherheit dieser Firma.
Der ist 1:1.
Und er ist Captain Harris.
An einer Stelle.
Warte mal, da noch Bewegung, Bewegung, Bewegung.
Das sagt er einmal und dann sagt er noch.
What an asshole. I heard that.
Harris.
Das ist unglaublich, oder?
Ja, warum nicht?
Du siehst Gutenberg und GW, wie auch immer er heißt. Und
damit ist es so schwer zu merken. Harris ist einfach zu merken.
Ja, ja. Und denkst du, ja, das ist Mahoney und Harris. Auch wie er dann irgendwie Schröder heißt er.
Der Chef von der ganzen Abteilung.
Er ist der Sicherheitschef, Schröder. Und er ist halt der militärische Typ, der einfach jetzt sagt, okay, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir das Ding zerstören. Und alle anderen sagen, im Moment, das kostet 11 Millionen Dollar, das möchten wir bitte nicht zerstören, sondern bergen. Dann werden die inkompetentesten Sicherheitsmitarbeiter losgeschickt, jenseits der Enterprise.
Den habe ich noch im Kopf.
Jenseits von Garibaldis Leuten.
Ja. Er sagt dann so zu dem Harris, Schröder sagt zu Harris, am liebsten hätten wir ihn in einem Stück wieder, in einem Stück. Und dann im Weggehen sagt der Harris dann zu seinem Lieutenant so von wegen so, schüttelt den Kopf so, nee, nee. Also der hat schon von Anfang an vor, das Ding in Luft zu sprengen.
Der Chef, wie ordnest du den Chef von der Firma ein? Der am Anfang eine ziemlich coole Rede hält, aber dann irgendwie komplett inkompetent ist.
Komplett inkompetent, muss ich mal gerade überlegen.
Also er macht auf mich den Eindruck als irgendwie ehemaliger Programmierer, der ins Management gewechselt ist.
Ja gut, aber das ist jetzt nicht so ganz ungewöhnlich.
Ja, ne?
Das ist, du brauchst halt dann auch als, wie war das denn damals bei der Atombombe? Da gab es auch einen militärischen Chef und halt einen Forschungschef, mehr oder weniger. Aber ich glaube, das Oberkommando hatte bei denen aber der militärische Chef gehabt, wobei es bei denen umgekehrt zu sehen, also die Kompetenz ist nicht so ganz klar. Der Harris scheint sich ja komplett einfach auch über die Befehle hinwegzusetzen.
Ja, aber eigentlich ist der andere der Chef von ihm.
Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist er der Chef von dem Dings.
Er kann ihn anschließend feuern am Ende des Films. Spoiler.
Ja, okay, das ist natürlich dann nicht so ganz klar.
Achso, wir spoilern übrigens. Ein Film, der 33 Jahre alt ist.
Und den wahrscheinlich jeder irgendwann mal gesehen hat im Laufe seines Lebens. Ich glaube, ich kenne keinen, mit dem ich jemals geredet habe über diesen Film, der noch nicht gesehen hat.
Also die Anzahl der Informationen, die hängen geblieben sind, unterscheidet sich doch stark.
Wie meinst du das jetzt?
Also wenn du mich fragst, worum geht's in Nummer, also welche Szene von Nummer 5 hast du in Erinnerung, dann sage ich, okay, ich erinnere mich dran, dass dieser Roboter irgendwie vom Blitz getroffen wird, ja, losrollt, Stefanie Speck, Speck trifft, dann irgendwie ein Schmetterling tot trampelt, das war so meine Erinnerung, und sie erst denkt, das ist ein Außerirdischer, dann feststellt, er ist ein Militärroboter, und er sagt, im Moment, wir setzen das Insekt wieder zusammen, und sie sagt, das kann man nicht zusammensetzen, er realisiert, dass er lebt.
Ja, okay, das ist auch schon ziemlich viel jetzt gerade, was du jetzt da an Details bringst.
Und dann kommt ein großes Nichts, und dann sehe ich ihn, wie er irgendwie vor dem militärischen Angriff flüchtet und in die Luft gesprengt wird.
Ich komme mich noch an die Szene mit, wo er ihm den Witz erzählt.
Überhaupt nicht. Wie gesagt, Steve Guttenberg ist aus meiner Erinnerung komplett gelöscht in diesem Film.
Wir greifen jetzt ein bisschen weit vor, irgendwie.
Also Nummer 5 ist halt in diesem Mülltransporter gelandet, und ähnlich wie bei Findet Dory wird er quasi durch glückliche Zufälle immer weiter transportiert und landet irgendwann auf einer Straße und rollt herum, und mittlerweile ist der Sicherheitsdienst der Firma ausgerückt in militärischen Fahrzeugen und
verfolgt ihn
mit so kleinen Sichtschlitzen, und die sind genau so hoch angebracht, dass sie den Roboter nicht sehen und auch nicht mitbekommen, dass der Roboter genau vor ihrem Auto fährt.
Die schieben ihn dann auch vor sich her,
ja,
quasi. Und dann fällt er irgendwann von der Brücke runter.
Genau, hat aber einen Rucksack, hätte ich fast gesagt, einen Fallschirm im Rucksack.
Er hat natürlich ganz viele Gadgets eingebaut, auch sehr cool. Und mit diesem rettet er sich dann, landet dann aber in einem fahrbaren Essensstand.
Genau.
Wie nennt man das Ding? Fahrbarer Essensstand.
Wiener Mobil.
Ja, Wiener. Da gibt's doch ein deutsches Wort für.
Fast Food
Truck?
Food Truck?
Steht irgendwas mit Snack
Street,
drauf.
Street Food.
Einem Street Food Auto. Das gesteuert wird von Stefanie
Speck.
Speck. Gespielt von?
Weiß ich nicht.
Hast du nicht aufgeschrieben?
Nö. Von irgendeiner Frau.
Ich wollte noch recherchieren, was sie noch gespielt hat. Weil ich glaube, ihre große Begabung ist, sie hat ein ungefähr 40.000 Volt Lächeln.
Also Ellie Sheedy.
Wenn sie mal so richtig anfängt zu, guck bitte mal kurz nach, was sie noch gespielt
hat. Ich bin dabei.
Und ob sie noch was gespielt hat. Also wenn die anfängt, sich richtig zu freuen, dann gehen aber die Lichter auf überall. Da geht die Sonne auf.
Guck mal, sie hat bei Wargames mitgespielt.
Nein.
Mhm.
Also auch wieder ganz
Kevin viel. Allein in New York.
Habe ich nicht gesehen.
CSI. Und X-Men Akkuratz.
Das ist nicht allzu viel. Aber das kann sie gut. Also sie kann auch gut lächeln. Sie haben einfach zwei Hauptsteller genommen, die einfach gut lächeln können.
Aber sie ist eine verrückte Katzenlady.
Sie ist ein Hippie.
Die hat das verrückte Katzenlady Starter-Set gekauft.
Ja, das hat sie auf alle Fälle. Sie hat nämlich in ihrem Wohnhaus ein Tierheim für ungefähr gefühlt 100 Tiere, Katzen, Frettchen, Gürteltiere, Opossui, Waschbären, Hunde, Katzen, alles, was irgendwie vier Beine und Fell hat.
Und Probleme mit ihrem Ex-Freund.
Und Probleme mit dem Ex-Freund, weil wir lernen, also quasi sie kommt dann mit ihrem Truck zu Hause an, ohne noch zu wissen, dass da hinten ein Roboter drin ist. Und da versucht gerade ihr Ex-Freund ihren Hund einzufangen, um ihn in einem Tierversuchslabor zu verkaufen. Mhm. Als wenn es irgendwie einen Mangel an streunenden Hunde gäbe. Keine Ahnung. Er braucht unbedingt den von ihrer Ex-Freund. Nie. Ist vielleicht seine Methode, sich um ihn zu rächen. Keine Ahnung, ja. Er wird dann quasi auch so als Zweitantagonist neben dem Harris dann noch als Bösewicht eingeführt. So. Aber sie verscheucht ihn dann, obwohl das ein ziemlich fieser und auch gewaltiger Typ ist.
Ja, Nummer 5 kriegt das so mit, auch so ein bisschen.
So ein bisschen, also er ist ja noch halb wach, er kann noch nicht richtig reden, noch nicht richtig denken. So, man sieht ja noch, was der da zurücksendet über seine Konsole.
Wobei ich mich frage, warum er nicht reden kann, weil der Typ, der Roboter, der den Cocktail gemixt hat, der konnte durchaus reden.
Ja, der hat ja nur voreinprogrammierte Phrasen wieder abgespult und nicht, denke ich mal, nicht irgendwie intelligent quasi reagiert. Aber dieses Haus, um da noch zurückzukommen, das ist ja nicht nur voller Tiere, das ist ja auch voller Kram.
Ja.
Alles ist in diesem Film voller Kram. Der Truck ist voller Kram, das Haus ist zugestellt mit allen möglichen Deko-Gegenständen, überall liegt vor allen Dingen auch Essen rum, was ich mir, also Menschen essen, nicht Tieressen, was ich mir in so einem Haushalt mit irgendwie 100 Tieren auch sehr unrealistisch vorstelle, dass es da irgendwie liegen bleibt, wo es ist.
Ja. Ich sag ja, verrückte Katzenlady Starter Set.
Aber auch schon sehr hippiemäßig irgendwie angehaucht, weil die erste Reaktion, als sie halt diesen Roboter so sieht, ist dann sofort, ich wusste, dass sie mich auswählen würden. Habe ich das hier irgendwie als, nee, habe ich nicht.
Sie denkt also, Nummer 5 ist ein Außerirdischer und versucht ihm dann irgendwie zu erzählen, was so die Menschheit so ausmacht. Das ist der Boden, das nennt man Decke. Das ist eine Vase.
Das ist schön, ne? Ja. Und damit die Decke nicht auf den Boden fällt, haben wir Wände. Das ist aus einem anderen Film. Und hier Dings Nummer 5 lässt dann natürlich auch seinen absoluten, wie nennt man das, seine Catchphrase los, die wir alle kennen und lieben.
More input, more input.
Und das ist tatsächlich, glaube ich, was auch aus dem Schulhof der 80er nicht wegzudenken ist. Irgendwie dieses mehr Input.
Ja.
Und ich fand es auch sehr schön, dass sie es in Deutsch tatsächlich in Input übersetzt haben oder mit Input übersetzt haben.
Ja, und nicht mit irgendwie Eingabeaufforderung oder sowas
genau.
In der Richtung.
Und da haben sie, glaube ich, mit Druckluft die Seiten durchgepustet, weil Nummer 5 kann halt irgendwie in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit Bücher durchblättern.
More input, Stephanie, more!
Und wie man hört, die englische Stimme von Nummer 5 klingt ziemlich ähnlich der deutschen, haben sie ziemlich gut besetzt.
Genau, das werden wir gleich hören, weil im zweiten Teil sprechen alle Leute auf einmal aus mir unerfälligen Gründen Deutsch.
Und Stephanie ist aber dann etwas, ist das bevor sie tanzt mit ihm? Ja, genau.
Ja, das ist so lange.
Er fällt dann irgendwie die Veranda runter und dann sieht sie den Produktionsaufkleber am Fuß.
Genau.
Und dann wird ihr gewahr auf einmal, dass es kein Außerirdischer ist, sondern halt ein Kampfroboter. Und dann ändert sich ihre Meinung komplett.
Weil sie kennt Nova Robotics, was sie halt liest. Und sie weiß, dass es eine böse, faschistoide Waffenschmiede ist. Und greift dann auch sofort zum Telefon und ruft dann an und sagt, hier, einer ihrer Projekte ist bei mir im Garten hier, holen Sie sie mal wieder ab. So, also sie wird dann sehr unfreundlich.
Ja, so eine 180-Grad-Wendung, ne?
Ja, sie mag halt kein Militär, sie ist Hippie. Also, finde ich, wird relativ klar so.
Ja. Aber dann hüpft Nummer 5 durch den Garten und auf einmal feuert sie ihn wieder an, wenn er hüpft. Also das finde ich so inkonsequent, weil das findet sie wieder lustig. Also da hüpft eine militärische Kampfmaschine mit einem tödlichen Laser durch den Garten.
Das weiß ich nicht.
Ja! Hüpf! Und dann hüpft er natürlich auf eine Heuschrecke und...
Die Heuschrecke hat ihn dazu animiert zu hüpfen. Er imitiert alles. Er imitiert die andere Catch-Sache neben dem Mehr-Input.
Er guckt Fernsehen, unheimlich viel Fernsehen.
Und er imitiert das halt dann auch immer.
Und das fand ich lustig, weil sie haben tatsächlich die deutsche Synchrospur der Filme rausgesucht, die er dann rezitiert.
Ah, ja.
Da haben sie sich richtig viel Mühe gegeben. Und ich habe mich gefragt, weil er guckt unheimlich viel Werbung und rezitiert auch Werbung. Und wir sehen auch unheimlich viele Produkte. auch im ersten Teil und im zweiten Teil. Er guckt sich eine Werbung für eine Airline an zum Beispiel. Und ich frage mich, die Airline existiert tatsächlich. Haben diese Produkte, die da im Fernsehen kommen und die er ständig rezitiert, haben die bezahlt?
Auch hier Dr. Pepper?
Dr. Pepper zum Beispiel. Es ist, wenn du da drauf guckst, mit der heutigen Sicht, es ist Product Placement.
Wäre es, wenn man das so wäre,
ohne
ja.
Ende in diesem Film. Im zweiten Teil sagt er, guck mal, ich habe mir sogar Nike-Streifen machen lassen.
Ja.
Call now, our operators are standing by.
Are you tired of bills piling up? Simplify your life with Accountant in a Can.
Das hat so was Max Headroom-mäßiges, finde ich so ein bisschen. Ne?
Ja, ja.
Und das war halt, glaube ich, auch was Kinder so toll fanden. Dieses Zusammenschneiden und Remixen quasi von diesen Fernseh.
Sie haben es übrigens noch runtergeschraubt. Also im Original hat er deutlich mehr irgendwie vor sich hingebrabbelt die ganze Zeit. Permanent. Bis dann irgendwer gesagt hat von den Studiobossen, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass er so viel brabbelt. Und dann haben sie seinen Dialog ein bisschen runtergekürzt. Und ich finde, er nervt immer noch ganz schön.
Wo du gerade sagtest, 180-Grad-Wendung. Er sagt vorher schon, er ist lebendig.
Ja, eben.
But you can't die, you're a machine.
No.
No, you're not a machine.
Yes.
Yes, you are, or yes, you're not.
Oh, das ist, yeah, Entschuldigung, das ist nachher. Das yes, ist nach dem Hüpfen.
Talk about a malfunction.
Not malfunction, Stephanie. Number 5 is alive.
Title drop. Number 5 lebt.
I know you don't understand. But when you're dead, you're dead. That's just the way it is.
Das ist aber auch schon, wo er denn die Heuschrecke zurück.
Das andere war auch nach der Heuschrecke.
Und dann wird ihm plötzlich klar, halt, wenn halt irgendwie die Corporation kommt und ihn auseinander nimmt und repariert, ist er tot.
Disassemble! Dead!
Hey, slow down!
Und dann haut er halt ab und...
Disassemble!
Und steigt in das Auto aus, schmeißt den Sitz raus und liest das Handbuch des Autos durch.
Ja.
Und ich frage dich, Sebastian... In welchem Handbuch, Autohandbuch steht, wie man Auto fährt?
Hast du mal darauf geachtet, was da zu sehen ist in diesem Handbuch?
Nein.
Sehr viele technische Zeichnungen. Also es sieht so aus, als wenn wirklich das Auto schematisch noch dargestellt wäre in diesem Handbuch. Also echt so diese Ingenieurszeichnungen quasi.
Ja, Schaltkreis vom Auto.
Ich weiß nicht, kann sein, dass es damals bei amerikanischen Autos vielleicht so war, dass du da echt ein komplettes... Wie repariere ich mein Auto quasi mitgekriegt hast?
Ja, aber dann weißt du trotzdem, er weiß, wie er das Auto ankriegt dann. Ja, aber er weiß ja nicht, wie es fährt.
Doch, das kannst du daraus dann schließen.
Es steht nicht drin, wie ein Lenkrad funktioniert.
Wenn da die technischen Zeichnungen von drin sind, dann siehst du
ja
das.
Gut, aber gut, man sieht ja auch, er ist nicht der beste Fahrer.
Erstmal nicht. Also er wird dann besser. Also lernt ja in exponentieller Geschwindigkeit. Und jedenfalls, sie hat ja angerufen bei Nova Dingsbums vorher, ne? Und dann taucht dann irgendwie Ben mit seinem Freund Newton auf.
Aber vorher fahren sie halt, und ich habe damit gerechnet, wirklich, dass sie entweder in den Hühnerstall reinfahren oder zwei Typen mit einer Glasscheibe über die Straße gehen. Leider nicht. Das hätte gefehlt. Das wäre so der Klassiker gewesen. Kam leider nicht.
Also es wird sehr, sehr viel mit Requisiten gearbeitet im Film. Ja. Also sehr viele Requisitenwitze, einfach so, ja.
Und Newton und Ben, der Inder, klauen nun auch einen Transporter ihrerseits, werden von ihrem Chef aufgehalten und er droht irgendwie sie zu erschießen und sie sagen, mach sie eh nicht. Und dann sagt er, okay, gut, ich erschieße euch nicht, aber wenn ihr an mir vorbei wollt, dann müsst ihr mich schon überfahren. Dann setzen sie 2 Meter zurück und fahren an ihm vorbei. Ja. Und er sagt, aha, aber die Tore gehen ja nicht auf. Und er sagt, jaha, ich habe hier die Fernbedienung, dann gehen die Tore auf. Und dann machen sie sich quasi selber auf die Suche nach dem Roboter.
Und finden sie dann auch da, wo er halt vorher noch war. Also da war gerade diese Szene mit, ich bin lebendig und die Heuschrecke tot. Dann an der Stelle lernt er quasi dann so, was tot ist, ne? Also da hat er quasi den Zustand von einem 5-Jährigen. Wann rafft man das so? Hat deine Tochter das gerafft?
Keine Ahnung.
Sucht Gutenberg sie zum ersten Mal in seinem Leben eine Frau.
Oh, you are a girl, right?
Yes, as far as I know.
Also das weiß Ben. Aber
das war Ben, ja.
War Ben.
Ach, so unrealistisch, oder?
Ja, eher realistisch ist das, glaube ich, falschen Kategorien für diesen Film.
Da stehen sie an der Klippe, ne? Schon.
Ist es nicht bei ihr auf der Farm?
Nee, sind da in dem Hotdog-Auto geflüchtet und Nummer 5 kommt kurz von der Klippe mit dem Auto zu stehen und da treffen sie sich das erste Mal. Dann laden sie ja Nummer 5 quasi schon ins Auto.
Nee, erstmal sagt er wäre lebendig und sie sagt auch, er ist lebendig. Also ich glaube,
Newton kann das nicht so richtig glauben.
It doesn't get scared. It doesn't get happy. It doesn't get sad. It just runs program.
Yeah, well, how do you explain that?
Dann taucht doch Schröder auch auf, ne?
Schröder ist auch dabei, ja.
Und sie laden dann Nummer 5 in ein Auto und Newton kann ihn deaktivieren.
Er deaktiviert ihn, sie schaltet ihm, dreht den Saft ab.
Genau. Und auf völlig unerklärliche Weise kann er von selbst wieder den Saft einschalten.
Ja, er kann den Kopf noch bewegen. Aus völlig unerklärlicher Weise, aber erstmal nicht den Körper. Und er greift mit seinen Augenbrauen einen Schraubenschlüssel und lässt ihn dann auf seinen Anschalter fallen, diesen Schraubenschlüssel. So aktiviert er sich wieder. Und rollt dann einfach aus diesem Auto raus.
Und, nee, er rollt nicht einfach raus, sondern Ben und ein namenloser Soldat sitzen da und unterhalten sich. Und auf einmal aktiviert sich der Roboter hinten. Mhm. Und dann meint dann der Soldat, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Und dann sagt Ben, also ich weiß nicht, was Sie machen, aber ich habe vor, schreiend aus dem Auto zu rennen. So, okay. Und dann machen sie das. Das ist auch so ein geiler Dialogwitz. Und dann kommt Newton nämlich hinterhergefahren und der Soldat und Ben werfen Münzen in einen Becher, sitzen halt da und sitzen offensichtlich schon seit mehreren Minuten dort und machen halt irgendwelche Partyspiele und sie gucken sie einfach nur an. Und ich finde einfach, also so geil dieser Dialogwitz ist, aber dieser Film versteht es auch einfach durch Nichtsagen. Mhm.
Ja.
Humoristisch zu sein. Also diese Blicke sagen mehr als 1000 Worte und dann sagt Ben trotzdem nochmal so, hallo Honey, was gibt's zu essen? Also diese Zeit hätte es fast nicht gebraucht, weil ich finde, die Blicke sind einfach Gold wert. So macht man das, Paul Feig.
So macht man Comedy.
Nicht durch Improv die ganze Zeit.
Nicht durch möglichst viel reden.
Stefanie Speck.
Speck.
Hat aber nochmal bei Nova angerufen und hat gesagt, okay, sie will sich mit Newton treffen. Alleine, ohne Herrn Schröder. In einer Bar. Aber Herr Schröder ist natürlich auch da.
Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
Obwohl Newtons Chef eben versichert hat, dass er sich alleine mit Stefanie treffen kann. Es ist also quasi ein Hinterhalt, weil nämlich die restlichen Nummer 1 bis 4, Nummer 5 auflauern. Und da kommt es zum Showdown.
Zum ersten Showdown.
Im Wald. Und da habe ich mir aufgeschrieben, wirklich, die Roboter schießen so schlecht wie Sturmtruppler, weil sie verfehlen Nummer 5 ständig. Und Nummer 5 schmeißt dem einen Roboter quasi Matsch ins Gesicht und dann ist er blind. Die größte Schwäche eines 11-Millionen-Dollar-Roboters, Matsch.
Keine Scheibenwischer vor den Pupillen.
Unglaublich. Auf jeden Fall schaltet er nach und nach alle Roboter aus und lässt sie seinen Drei Stooges-Szene nachdrehen.
Das ist halt vorher im Fernsehen gesehen.
Was ich sehr albern fand.
Als Kind fand ich das super.
Ja?
Ja.
Und auch hier wieder ziemlich viele Original-Soundschnipsel aus Filmen und Serien, die sie da wieder reingemacht haben.
Wann fahren die denn jetzt auf quasi diese Farm irgendwie, wo dann nur der Gutenberg, Ben und Stefanie und der Nummer 5 sind? Und der Gutenberg glaubt ja immer noch nicht, dass er lebt.
Genau, die sitzen dann ewig in der Wüste und er unterzieht ihm diversen Tests und ist dann erst überzeugt, als er einen unlustigen Witz erzählt und Nummer 5 anfängt schallend zu lachen.
Oh, I get it.
Ja, Newton sagt auch so, Moment mal, so witzig war der Witz gar nicht. Aber auf jeden Fall ist er überzeugt, dass Nummer 5 jetzt lebt.
Er hat eine spontane, emotionale Reaktion gezeigt, genau. Und jetzt glaubt das halt auch.
Nummer 5 hat ihn entführt aus dem Auto raus. Da sitzt er nämlich wieder mit Ben im Auto und Nummer 5 sagt, Ben, sie verlassen jetzt das Auto und Newton, du kommst mit.
Ach sowas.
Schmeißt wieder den Fahrersitz raus und fährt Newton.
Auch übrigens ein Police Academy-Witz.
Aber das sehen wir öfter. Das ist sein Character-Move. Autositze aus dem Auto schmeißen.
Nähere Überlegung, lass uns die Vordersitze rausreißen und auf den Rückfahrt Platz nehmen.
Und dann fahren sie in die Wüste. Und da haben wir diese Konversation. Aber das echte Militär taucht auf. Zusammen mit Herrn Schröder.
Eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, die beiden Seiten nutzt.
Wir haben die ganze Szene mit ihrem Ex-Freund übersprungen. Die kommt zwischendurch da auch noch.
Ja, also ihr Ex-Freund hat natürlich im Fernsehen, das Fernsehen lauert ihr auf, aber auch nur eine Szene lang. Weil sie haben irgendwie mitbekommen, dass sie Kontakt mit Nummer 5 gehabt hat, weil Nova inzwischen an die Öffentlichkeit gegangen ist.
Ja.
Und ist auch so albern. Weißt du, sie macht die Tür auf und es stehen 15 Kamerateams und sie vor der Tür und sie wimmelt die dann irgendwie ab. Und ihr Freund hat es im Fernsehen gesehen und sagt, aha, ich weiß ganz genau, du weißt ganz genau, wo der Nummer 5 ist und der ist ziemlich viel Geld wert und das Geld sichere ich mir.
Ja.
Und dann sitzt sie in der Badewanne und es klopft an der Tür. Und anstatt zu denken, ah, das ist bestimmt noch ein Kamerateam, was ein Interview macht, weiß sie ganz genau, dass das ihr Ex-Freund ist, der an der Tür steht. Aber es ist Nummer 5 hinter einem Busch.
Es ist Nummer 5 und er sagt, und ich hoffe, ich finde das jetzt so schnell. Da ist es. Stephanie, change color. Das fand ich, da habe ich als Kind auch sehr drüber gelacht, weil sie halt nackt in der Badewanne sitzt und sagt, oh, du hast deine Farbe geändert.
Und dann versucht er ja irgendwie Essen zu machen und dann gibt's diese Tanzszene mit ihr und diese roboter-erotische.
Also, das fand ich jetzt beim Rewatch
sehr strange. Ich fand es echt sehr verstörend. Diese angedeutete Love-Story zwischen Stephanie und dem Roboter.
Weil sie gibt sich eben so ein bisschen hin, so, ne? Sie tanzt da mit ihm und lässt sich von ihm umarmen und so, ne? Und das fand ich. Und ich meine, muss ja sagen, er sieht ja auch echt aus wie. Im zweiten Film sagt jemand, er sieht aus wie eine Heuschrecke. Ja. Und ich finde, er sieht irgendwie aus wie so ein ganz magerer Typ, den man gerade im Bauch geboxt hat, weil er immer diese gebückte Haltung hat.
Ja.
Und wie einer, der gerade kacken muss, irgendwie. Also, oder Magenkrämpfe hat oder so. Und das hat mich an ihm auch immer so ein bisschen gestört. Also, ich fand, obwohl er das R2-D2 effektiv nicht so viel kann wie er, fand ich ihn immer den stylischeren Roboter.
Ja, also, die Produzenten haben gesagt, sie wollen halt einen Roboter, aber nicht so wie R2-D2, sondern haben sich an Industrierobotern orientiert.
Sieht auch nicht aus wie ein Industrieroboter. Industrieroboter haben keine androgynen Züge.
Ja, aber zumindest so ein bisschen Industrie.
Also er hat zum Beispiel diese Hand, wo er auch unter anderem...
Drei Arme übrigens. Ist das aufgefallen in der Kochszene, wo er die Pancakes macht?
Er hat drei Arme. Und einer davon hat auch dieses Multifunktionstool. Das ist aber wirklich, das sieht wirklich aus wie Fertigungstechnik. Das ist so ein Revolver mit verschiedenen Aufsätzen quasi drauf. Also kann damit dann, ich glaube, einer ist dann so ein Schlösserknacker und das andere ist irgendwie ein Schweißgerät oder irgendwie sowas.
Er hat, glaube ich, auch 5 verschiedene Augenpaare, die sie je nach Szene eingesetzt haben. Also er kann ein Augenpaar, das was so rot leuchtet, eins, wo er als Außerirdischer irgendwie von ihr oder als Außerirdischer gehalten wird von ihr, da leuchten sie so richtig und dann gibt es diese rot leuchtenden Augen und es gibt die Augen, die er so rausfahren kann, wo Stephanie halt in der Badewanne sitzt. Die kommen ein paar Mal zum Einsatz.
Die Comic-Augen. Das haben
die Augenbrauen natürlich, die total beweglich sind bei ihm.
Wollte ich gerade sagen. Also er kann.
Hat eine gute Mimik.
Er kann die Augen halt bewegen. Ich glaube, er kann auch schon im ersten Teil so die Pupillen groß und klein machen mit so einer Blende. Er hat oben und unten eine kleine Klappe, dass er quasi so die Augen so zusammenkneifen kann. Und er hat die Augenbrauen. Und damit hat er halt ein sehr breites Bewegungsspektrum, um halt eine Mimik auszudrücken. Genau. Und das ist.
Und wenn er wütend wird, leuchtet er rot.
Genau, das sieht auch wirklich spooky aus, wenn dann die Augen plötzlich. Das ist halt dieser Terminator-Effekt.
Weil er auch noch diesen scharfen Laser auf dem Rücken trägt.
Das ist die ganze Zeit.
Den er auch öfter mal einsetzt. Also es gibt so eine Szene, wo halt irgendwie Schröder versucht, ihn festzunehmen und Terminator 2-like schießt er quasi auf die Boote, aber es gibt keine Verletzten, weil er möchte nicht mehr töten. Boote? Aber das nützt ihm alles nichts, weil kurz nachdem sie in der Wüste hier gebondet haben, kommt das Militär und unter der Führung von Schröder mit Hubschraubern oder Heli. Ist es Hubi oder Heli?
Hubi oder Heli?
Also früher hießen die noch Heli.
Jetzt heißen sie Hubis.
Nee, war der umgekehrt.
Umgekehrt war es, ja.
Also dieser Chef ist auch so ein wandelnder One-Liner, oder?
Ja, Schröder.
Nee, nicht der Schröder, wie heißt denn der Daniel? Der mit der Brille? Der richtige Chef. Der große Chef der Firma.
Ach so.
Der die Präsentation gehalten hat.
Ja, ja.
Der sagte mal, Stat. Und dann irgendwie so, kommen sie zurück, Stat. Was heißt denn überhaupt Stat? Ich habe keine Ahnung, ich sage das nur immer. Und sie verfolgen dann quasi Nummer 5. Nummer 5 flieht mit Stephanie und Newton in diesem Transporter. Und springt irgendwann aus dem Transporter raus, also der Roboter oder ein Roboter, und wird gejagt von dem Hubi oder Heli und in die Luft gesprengt. Und alle sind total todtraurig. Es stellt sich aber heraus, dass Nummer 5 mit Ersatzteilen quasi ein Replikat von sich gebaut hat und selber aber noch lebt.
Ja.
Und das ist so geil, wo die Militärs dann diese Ersatz, also die Trümmer aufheben und so, hey, hier liegt ein Arm, guck mal, der funktioniert noch.
Genau, sie tragen ihn auch wirklich dann, also die Reste, zumindest sein Kettentriebwerk, dann auch noch so über ihren Köpfen wie so ein wilder Jägerstamm irgendwie so.
Und da dachte ich auch, also so viel hat es mit den Robotern auch nicht auf sich, wenn sie so schnell kaputt gemacht werden können, oder?
Ja, wie gesagt, der Laser war eigentlich das Interessante an dieser Erfindung und der Fusionsreaktor, nicht der Roboter.
Ja, aber ich sage, dafür, dass der einen Fusionsreaktor hat, ist der auch relativ unspektakulär irgendwie explodiert.
Stimmt, das war halt so eine normale Standard-Filmexplosion halt irgendwie. Der richtige Roboter, also der richtige Nummer 5, der taucht dann so eigentlich, glaube ich, physikalisch unmöglich aus dem Boden der Ladefläche des LKWs auf. Der hätte nie drunter gepasst.
Ja, das ist ein Film.
Also so ungefähr wie Harrison Ford in dem ersten Star Wars Teil. So aus dem Bodenluke, so nach oben. So.
Und er sagt auch übrigens, dass er dann Johnny 5 genannt werden möchte. Johnny?
Genau.
Weil er hat nämlich vorher im Autoradio ein Lied gehört, was irgendwie um Johnny ging und was auch gleichzeitig das Titellied des Films ist. Was auch überhaupt nicht offensichtlich war, dass sie das Lied eingebaut haben, weil das Titellied des Films ist.
Das Lied läuft dann während der... Das ist auch das Endcredits-Thema. Das läuft auch vorher, mal während des Films, aber...
Genau, also ein Auto, wie die Station auf dem Autoradio durchzappt.
Kommt das irgendwann mal... Na, ich mach mal aus.
Ja, mach mal aus. Nicht, dass wir Ärger mit der GEMA kriegen.
Richtig, richtig. Ja, da sind wir durch. Wie lange haben wir jetzt drüber geredet?
Ach, gar nicht so lange.
Passiert ja auch nicht so viel, aber immerhin doch...
Ja, fast eine Stunde.
Fast eine Stunde. Und jetzt kommt gleich noch der zweite Teil, wo ungleich mehr passiert.
Das stimmt. Eigentlich passiert nicht wirklich viel in diesem ersten Film, ne?
Nee, also es gibt so diese paar Schlüsselszenen, die halt zeigen, wie sein Bewusstsein erwacht. Und ich denke mal, das macht doch den Film aus. Darum geht's eigentlich, dass er halt zum bewussten, intelligenten, emotionalen Lebewesen sich entwickelt. Und der Rest ist Slapstick, Requisitenkomödie und Jagd-Flucht-Szenen. Und wir haben noch die Szene, die ich gerade noch meinte, vergessen. Der Freund will sich halt auch der Ex-Freund von Stefan, die man erinnert sich vom Anfang, der versucht halt ihn auch zu fangen. Und das ist eine ziemlich eigentlich furchteinflößende Szene, weil er bricht ja mit dem Jagdgewehr in der Hand quasi in das Haus seiner Ex-Freundin ein. Das fand ich auch ein bisschen düster eigentlich, so diese Szene. Aber Johnny 5 erledigt ihn dann mit seinem Laser. Aber er bringt ihn halt auch nicht um, sondern...
Macht die Gürtelschnalle kaputt.
Macht die Gürtelschnalle, die Absätze von den Schuhen, von seinen Cowboy-Stiefeln, schießt er ihm weg. Und der hat dann nachher so einen Prügel in der Hand und den schießt er dann, glaube ich, in vier Stücke so. Bups, bups, bups.
Und hat er nur so einen kleinen Stumpf. Die Gürtelschnalle und er zerlegt sein Auto.
Und er zerlegt seinen Sportwagen. Dass er sich, hat man erfahren, von Stefanis gepumpten Geld gekauft hat übrigens. Und er sagt dann noch, du schuldest mir Geld, deswegen muss ich deinen Hund jetzt verkaufen. Also der ist halt einfach so noch so ein Zusatzwiderlink, der nochmal extra fertig gemacht wird. Ja, und damit ist der Film vorbei.
Aber ich muss sagen, du hast halt, dadurch, dass du kaum Stop-Motion drin hattest in diesem Film, und die halt nicht mit nachträglich eingefügten Robotern gearbeitet haben, sondern Wert drauf gelegt haben, dort einen Roboter am Set zu haben, den man halt irgendwie ferngesteuert hat, hast du auch kaum Effekte drin, die den Film heute kaputt machen würden. Also der geht heute echt noch ziemlich gut.
Ja, du hast halt den Laser und Explosionen.
Ja.
Und der Rest ist wirklich dann der Roboter, der sich mehr oder weniger selbst bewegt. Ich wette, die haben trotzdem, bei ein paar Sachen haben die irgendwie, das waren keine Servos, das sieht man irgendwie, dass das Puppentechnik ist.
Also es gibt diese Szene, wo er, was macht er denn mit der Hand?
Er zeigt einmal einen Stinkefinger.
Er zeigt einmal einen Stinkefinger und er lässt eine Münze rotieren.
Ja, das
haben sie mit Fäden gemacht.
Die Münze, die macht keine realistische Flugbahn.
Ja, ja.
Er macht dann so einen Cowboy, der immer so eine Münze hochschnippt. Imitiert er, den er auch im Fernsehen gesehen hat vorher. Und die Münze, die fliegt ganz komisch. Irgendwie so.
Ist auch so ein bisschen Fernsehkritik, ne? Weil Stefanie Speck nämlich sagt, guck nicht so viel Fernsehen, das macht blöd.
Ja.
Aber er hat eine eigene Antenne eingebaut.
Er hat eine das ist ganz lustig, sie nimmt ihm dann die Fernbedienung weg und dann hat er dann seine eigene Fernbedienung eingebaut und macht den Fernseher wieder an. Sie will schlafen, es ist 3 Uhr nachts irgendwie. Und er braucht mehr Input.
Aber diese Tanzszene.
Die Tanzszene und er versaut auch wirklich diese minutiös detailliert eingerichtete Wohnung oder dieses Haus, er ruiniert ja alles quasi, ja. Er plempert da mit Lebensmitteln rum, schmeißt alles kaputt, irgendwie zerdeppert alles und so weiter. Aber das sagt sie dann auch so von wegen, ich habe dich mein Haus zerstören lassen, weil ich dachte, du wärst ein Außerirdischer.
Ja.
Also sie ist sich dessen schon bewusst.
Aber lass uns mal über Fisher Stevens sprechen, der den Inder gespielt hat, der kein Inder war.
Der Ben. Okay, lass uns über Ben reden.
Ich wusste bis zum Rewatch, bis ich das gelesen habe, nicht, dass das kein echter Inder war, sondern dass sie halt ihn auf Indisch geschminkt haben und er sich einen fake-indischen Akzent angeeignet hat.
Darüber habe ich nicht nachgedacht.
Das könntest du heute, glaube ich, auch nicht mehr so machen.
Ich meine, sein Kernjoke ist ja auch irgendwie, amerikanische Redensarten irgendwie zu verdrehen und dann nicht lustig falsch auszusprechen. Das ist auch so sein
notgeil zu sein.
Sein Markenzeichen und so ein bisschen notgeil zu sein.
Weltfremd und notgeil.
und Probleme mit der englischen Sprache zu haben, ja.
Ja. Er ist eigentlich wirklich
heute würde man sagen, ein rassistischer Stereotyp.
Ja.
So ein bisschen.
In der Tat.
Obwohl, darf man sich jetzt echt nicht mehr über irgendwelche so Eigenheiten so ein bisschen, also Stereotypen sind jetzt komplett verboten irgendwie?
Ich weiß es nicht. Außer sie sind weiß. Über Rednecks darfst du dich lustig machen.
Die Diskussion ist noch nicht zu Ende. Ja, wir haben ja gerade hier was ja auch so ein bisschen passt jetzt, hier diese Google-Affäre da mit dem gefeuerten Google-Mitarbeiter. Die Diskussion, die muss noch zu Ende geführt werden. Das ist jetzt gerade nicht so richtig klar, was jetzt Sache ist.
Aber ich finde, der Film funktioniert immer noch ziemlich gut.
Ja. Ich finde, mehr als der zweite Teil ist der erste Teil ein Kinderfilm.
Ja, der zweite Teil, der driftet irgendwann so ein bisschen ab.
Der ist mehr ein Erwachsenenfilm oder mehr ein Familienfilm. Der erste Teil ist wirklich durch den ganzen Slapstick. Ist das ein Kinderfilm, obwohl der halt auch seine brutalen Szenen so ein bisschen hat, aber nicht richtig brutal. Aber es wird halt schon geballert, aber es wird keiner umgebracht.
Ja, es sind schon so Szenen drin. Also wir haben es ja auch als Kinder geguckt, wo man dachte so geil, irgendwie Kampfroboter und der wird dann lebendig und kämpft für das Gute und unsympathische Bösewichte und die kriegen es alles auf den Sack.
Diese Fernsehparodien, da habe ich sie als Kind drüber gelacht. Ja. Die finde ich jetzt auch nicht mehr so.
Vielleicht einfach auch, weil das sehr zeitgeistmäßig ist, was da persifliert wird.
Man kennt die Vorlagen nicht mehr so heute. Ja, das mag sein. Aber ganz viel, wie er da in der Küche steht, den Teig mixt und dann spritzt der ganze Teig, weil er halt mit seinem eingebauten Motor diesen Mixer einfach viel zu schnell dreht, spritzt dann Teig und Unmengen von Teig, so viel passt nicht in diese Schüssel rein, die mussten unten einen Schlauch angeschlossen haben, irgendwie, dass da mit Hochdruck Teig irgendwie
rauskommt. Ja, er schmeißt ja auch alle Zutaten, die Eier schmeißt er komplett rein.
Ja, genau, solche Witze halt. Genau.
Ja, das findet man als Kind vielleicht geil, aber jetzt irgendwie im Rewatch denkt man so, oh, aber ich meine, das war früher vielleicht noch neu und originell und mittlerweile hat man es vielleicht in zig Iterationen schon mal irgendwo gesehen.
Das mag auch sein, aber ich glaube, vorher gab es auch schon solchen Humor, aber als Kind kennst du es halt noch nicht so und nicht von einem Roboter, der wie gesagt sehr gut war. Für mich war das damals ein ernstzunehmender Science-Fiction-Film.
Okay, dann gucken wir mal nachher auf Teil 2.
Okay, kein Problem.
Teil Nummer 2.
So, wir sind wieder da.
Ja. Ja, und rechtzeitig, um über Teil Nummer 2 zu reden, von der da heißt Johnny 5 oder Nummer 5 gibt nicht auf.
Englisch Short Circuit 2.
Short Circuit 2, der ein nicht ganz so schönes Intro hat wie Teil Nummer 1.
Ich glaube, das fängt ja richtig billig an, weil hört mal bitte diese Musik in Anführungsstrichen. Das ist so Seinfeld irgendwie, muss ich dran denken. So eine billige, oder nicht billig, aber so eine 80er-Jahres-Sitcom halt, Fernsehproduktion.
Und man sieht halt irgendwie ein Flugzeug, was da fliegt und man weiß gar nicht, was soll denn das? Das landet halt unter schwersten militärischen Sicherheitsvorkehrungen und stellt sich raus, irgendwelche Diamanten werden in eine Bank eingeliefert.
Genau, die allererste Szene ist, wo die Flugzeuge landen, da spielt auch noch eine Marschmusik passenderweise mit so Trommeln, Radadaff. Aber die nächste Szene ist dann, Ben steht in der Fußgängerzone.
Und versucht, Roboter zu verkaufen.
Kleine Spielzeug-Nummer 5-Version quasi. Also die sind dann nur so winzig wie so ein kleiner Spielzeugroboter halt. So.
Mehr oder weniger erfolglos. Und ein Roboter rollt in eine Spielwarenfabrik oder in ein Kaufhaus und trifft dort auf die Einkäuferin, die quasi ein bisschen erfolglos ist und
sucht dann ihre tollen Novelty-Spielzeuge quasi an den Laden, an das Kaufhaus zu verkaufen.
Also hersehen. Das sind Hände, die applaudieren. Die werden sich verkaufen wie doll und verrückt.
Sandy, wir verkaufen keinen Plunder. Ist das klar? Wie viele Chancen soll ich Ihnen denn noch geben? Hm? Ich sagte Ihnen, ich will Hightech-Artikel. Und ich will sie jetzt fürs Weihnachtsgeschäft und nicht zu Ostern. Verstanden?
Also im Vergleich zum ersten Teil, das ja wie gesagt mit diesem coolen Intro angefangen hat, hat jetzt auch beim Rewatch gesagt, Gott, war der Film so schlecht hast du ihn noch gar nicht in Erinnerung. Aber keine Angst, er wird besser.
Und vor allen Dingen während dieses Dialogs rollt quasi dieses Nummer 5 Modell dreimal an diesem Büroeingang vorbei.
Ihr habt das Rattern gerade gehört, ne? Das war Nummer 5 Modell, der Spielzeug Nummer 5.
Auf jeden Fall wird sie darauf aufmerksam und spricht halt Ben drauf an und sagt, ja, wir brauchen halt irgendwie 1000 Stück bis Oktober.
Genau, aber vorher lernen wir noch neben ihm, versucht nämlich gerade ein äußerst schmieriger, windiger Geschäftstyp, Verkäufer, falsche Rolexen zu verkaufen.
Fred Ritter, ich bin in der Unternehmerbranche. Ich stelle Fragen nach den Finanzen. Wo ist das Kapital?
Washington D.C.
Und er macht auch einen schönen rassistischen Witz, ganz, ganz am Anfang.
Bist du gerade von einem Bananendampfer runtergefallen, oder was?
Wie gesagt, die Begrifflichkeiten, das wird sich in den nächsten Monaten, Jahren noch irgendwie klären.
Also er schaltet sich dann relativ schnell ein in die Verkaufsverhandlungen und sagt, kein Problem, wir können liefern, und leiht sich Geld, um mit dem geliehenen Geld eine Lagerhalle zu mieten, um dort die Roboter zu produzieren. Was sie aber nicht wissen, unter der Lagerhalle schuften zwei Verbrecher, um in diese Bank einzubrechen.
Genau, in der Bank lagern die Diamanten aus der ganz am Anfang mit den Flugzeugen quasi, die sollen für eine Ausstellung.
Die Wanderwehrsammlung.
Ja, aber nachdem die Verbrecher mit Baseballschlägern in die Fabrik eingedrungen sind, ist sowohl die Technik Schrott als auch die Mitarbeiter futsch.
Jetzt sind wir Arbeitslosengeber.
Aber zum Glück haben nämlich Stephanie Speck und wie heißt der Norm?
Newton Crosby.
Crosby. Nummer 5 in ein Paket gesteckt, was lustigerweise durch die Gegend hüpfen kann. Und er kommt dann raus und will den beiden helfen und liest ihnen einen Brief von Stephanie vor, in Stephanies Stimme. Und das ist quasi der einzige Auftritt, den die Schauspielerin hat in diesem Film. Und weil Steve Guttenberg taucht überhaupt nicht mehr drin auf.
Richtig.
Sagtest du nicht, dass das Ding eine Fehlfunktion hätte?
Ach, das war die Unwahrheit. Tatsächlich war es so, dass wir eines Tages an ihm gearbeitet haben und plötzlich wurde er vom Blitz getroffen.
Er erklärt doch mal den ersten Teil.
Das ist so geil, ne?
Hat er seinen eigenen Willen. Darum versuchte die Regierung...
Er macht quasi ein Recap des kompletten ersten Teils.
Ja.
Und dachte ich so, oh ja, das ist Exposition.
Aber es geht relativ schnell vorbei, das dauert nur so 15 Sekunden oder so.
Ja.
Für die Leute, die den ersten Teil nicht gesehen haben, ist ja auch ganz nett irgendwie.
Und dann guckt aber, also Nummer 5 fängt daran, irgendwie die Spielzeuge zusammenzubauen, sieht aber dann irgendwie im Fernsehen einen Puppenspieler, der halt eine Puppe auf dem Schoß sitzen hat und sagt, diese Puppe ist nicht echt, sie hat keine Gefühle, sie arbeitet nur für mich. Und hier dieser schmierige Typ lässt Nummer 5 also auch so ein bisschen für ihn arbeiten.
Ja genau, also er lässt ihn seine Socken waschen zum Beispiel und so, aber muss jetzt vielleicht sagen, der neue Johnny 5.
Sie ist der ganz und gar neue Johnny 5, beachten Sie seine Vorzüge. Ein Mehrzweck-Tornister und dutzende technische Spielereien für das Leben im Freien, eine Menge Greenpeace-Aufkleber und sogar mein eigener Nike-Aufkleber. Und wenn Sie sich sofort entscheiden, dann gibt's meine ganz neue Multifrequenz-Fernbedienung dazu.
Also er ist schon so selbstbewusst, er ist auch Hippie geworden, also weil er hat halt Regenbogen, Aufkleber und so einen ganzen Kram irgendwie und er ist auch sehr friedfertig und hat sich seinen Superlaser entfernen lassen.
Und er hat eine alternative Energiequelle. Er hat offensichtlich nicht mehr den Atomarantrieb. Wir kommen später darauf zurück, das wird noch wichtig.
Er hat keinen Fusionsreaktor mehr, sondern eine Batterie.
Eine Autobatterie.
Einen Akku.
Naja, auf jeden Fall geht Ben halt nochmal, trifft sich nochmal mit der Spielzeug-Einkäuferin und sagt aber hier draußen, ach, das ist alles total langweilig hier. Als Nummer 5 erfährt, dass er in der Stadt ist. Und er sagt, Stadt ist langweilig.
Stadt? Ich bin in einer Stadt?
Dann wird er auf einmal sehr, sehr neugierig und geht erstmal auf Erkundungstour, weil er ist ja kein Roboter, der irgendwie nur die Drecksarbeit macht, sondern er hat einen eigenen Willen und besteht da auch mehrfach drauf. Er sagt an einer Stelle, wenn du nur für andere Leute arbeitest, bist du ein Sklave, so mehr oder weniger. Also ganz ausdrücklich versteht er schon die Ausbeutungsverhältnisse in unserem kapitalistischen
System. Er trifft aber dann eine Klischee-Gang aus der Westside-Story.
Los Locos treten in den Arsch! Los Locos blasen dir den Marsch! Los Locos treten dir ans Schienbein! Los Locos schießen dir die Eier ins All hinein!
Eine rassistisch gemischte Gang. Ohne Schwarze, aber mit Latinos.
Die ihn überzeugen, dass sie halt den Auftrag haben, die Autoradios aus allen geparkten Autos zu entfernen, um sie zu reparieren und zu warten und anschließend wieder einzusetzen.
Genau.
Und daraufhin klaut Nummer 5 sämtliche Autoradios.
Und wird dann zum Dank irgendwie schön bunt angemalt von den Spraydosen und taucht dann so wieder in der Fabrik auf. Er erzählt dann, was er gemacht hat und dann erklären sie ihn drüber auf, dass er ziemlich verarscht worden ist von denen. Und das ist so ein bisschen auch Thema des Films, weil es passiert ihm nämlich nachher noch mindestens einmal.
Mindestens einmal.
Und da wird er schon so ein bisschen, da wird er schon ein bisschen traurig. Also er ist halt noch super naiv, ne? Und das wird er im Laufe des Films halt auch immer weniger.
Hier gibt es sehr viele Menschen und Menschen, die sind sehr kompliziert. Ich weiß das. Ich habe mein ganzes Leben lang als Mensch verbracht und eigentlich verstehe ich sie immer noch nicht.
Und dann taucht aber auch direkt schon der Oscar auf, ne? Der steht dann plötzlich so in der Tür und sagt so, oh, hallo, ich bin der Oscar.
Ist das der Dicke?
Das ist der Dicke.
Der findet ihn auf der Straße und bringt ihn nach Hause. Und den sehen wir auch am Anfang so ganz prominent im Bild. Und ich denke so, was ist denn mit dem?
Ja,
und
ja,
dann
genau.
taucht er nochmal zufälligerweise auf der Straße auf.
Man weiß zuerst noch nicht, was das für eine Rolle spielt.
Und er arbeitet in der Bank und er hat quasi die beiden Schurken beauftragt.
Er ist der Chef von dieser ganzen Operation, die beiden Schurken, die einen Tunnel halt von dieser Werkstatt in die Bank graben sollen, in den Tresorraum.
Und der eine Schurke ist irgendwie so der Computerfreak und ist total begeistert von Nummer 5 auch. Er sagt quasi, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie diesen Tunnel graben und Nummer 5 hilft ihnen dann mit Hilfe nicht seines Lasers, aber halt mit Hilfe seiner Superkräfte.
Das greifen wir schon sehr weit vor.
Ja,
okay. Ja, ja. Weil zuerst freundet er sich ein bisschen geschickter als jetzt diese die Latino-Gang.
Los Locos.
Bisschen geschickter als die Los Locos mit Johnny Five ein. Und wir wissen am Anfang ja auch noch nicht, dass er eigentlich ein Gangster ist. Und Johnny Five findet das ganz toll.
R-E-S-P-E-C-T. Sag it to me, sag it to me, sag it to me, sag it to me.
Also er behandelt ihn mit Respekt, sagt er.
Ja.
So, wie geht's jetzt weiter? Er geht jetzt wieder auf Erkundungstour. Er versucht nämlich, also ist ein bisschen auf der Quest, er fühlt sich einsam. Er möchte gerne menschlicher werden.
Wieso wird verhaftet, nur weil er über die Straße rollt?
Es hat schon Beschwerden gegeben. Er ist, glaube ich, auch gesehen worden mit den Autoradios. Und er geht ja auch in die Bücherei dann.
Ja, stimmt.
Und verwüstet die halt, indem er da alle Bücher innerhalb von kürzester Zeit halt durchliest und so weiter.
Ich habe mich mit vielen tollen Themen befasst. Philosophie, Kunst, Religion, Aerobik.
Er fühlt sich einsam, er fängt an, sich wie ein Mensch zu kleiden. Und
wie ein Entblößer.
Mit so einem grauen, komischen Trenchcoat und einer Mütze und so weiter. Und er wird verhaftet. Jetzt muss ich mal ich habe mir auch die Handlung noch aufgeschrieben.
Weil bis dahin habe ich den Film gesehen und dann habe ich ihn ausgemacht, weil ich weiß, wie er ausgeht und das war mir zu traurig.
Also, sie versuchen dann nochmal einzubrechen.
Oder hat er von Nummer 5 aufgehalten?
Er hat eine Falle gebaut, die das in seiner Abwesenheit für ihn erledigt. Das ist so ein bisschen Kevin allein zu Hause mäßig, so eine Ruben Goldberg-Maschine mehr oder weniger, die vor die Tür befördert. Und dann kommt so eine Thomas-Stimme von Johnny Five, die sagt, diese beiden Menschen sind Verbrecher, bitte rufen Sie sofort die Polizei, wenn Sie das hören. Und dann hauen die halt ab. Dann kommt noch eine kleine Nebenhandlung, dass halt dieser Fred, der ist nämlich auch noch nicht geläutert, der ist wirklich der schleimige, schmierige Typ, als der er am Anfang dargestellt wird und versucht dann, ihn auch zu verkaufen. Also das dann so einfach
stimmt,
nur so,
genau.
Johnny, komm mal mit, so, du kommst jetzt mit mir. Und dann fährt er mit dem irgendwie so ein Hochhaus rein. Da sind schon ganz viele Leute, die er halt da eingesammelt hat, die halt an diesem Roboter Interesse haben. Er gibt dann auch mit dem Ben an, so, ja, das ist von dem Typen, habt ihr schon gehört, der hat früher bei Nova Robotics gearbeitet. Und das ist der Roboter, da fällt wieder diese Zahl von 11 Millionen, die er halt wert ist, ne? Aber Johnny Five lässt sich das nicht gefallen, er springt einfach aus dem Fenster oder rollt rückwärts raus, hat aber so einen kleinen Gleitschirm hinten eingebaut,
ja,
wieder und
albern.
Gleitet dann.
Das ist dann sehr James Bond-mäßig.
Genau. Und dann wird es wirklich mit der Sinnsuche ernsthaft, weil er rollt dann in eine Kirche rein, in den Beichtstuhl und sagt dann Pfarrer, irgendwie. Was?
Für den Sinn des Lebens?
Seele, irgendwas mit Seele oder so. Also zuerst sagt er rein, Herr Pfarrer.
Ich brauche Input.
Input? Ja, dafür bin ich doch hier, mein Sohn.
Sagt der, weil er guckt nicht durchs Fenster durch,
ja,
er guckt immer die ganze Zeit auf den Boden.
Einfach,
Aber als er dann rauskriegt, dass ein Roboter ist, dann denkt er sofort, es wäre ein Prank. Das denken übrigens alle Leute, die ihn sehen, erst er wäre ferngesteuert.
Ja, ja.
Und jagt ihn dann wirklich aus dieser Kirche halt auch raus, so, ne?
Warum geht er in die Kirche?
Ich denke wirklich wegen Sinnsuche. Weil er auf dem Schild draußen steht drauf, brauchen Sie Antworten.
Ah.
Sowas. Oder hier finden Sie die Antworten auf Ihre Fragen. Sowas. Ist so ein Werbeschild draußen.
Okay.
Deswegen geht er in die Kirche rein.
Das ergibt Sinn.
Ja, und dann zwischendurch entwickelt sich dann noch eine Liebesgeschichte zwischen halt nicht Stephanie, sondern Sandy, heißt die Verkäuferin, und dem Ben.
Ich dachte Rhonda.
Also Ben sagt dann irgendwie, er ist interessiert an sie, aber er traut sich nicht so richtig an sie ran. Also er ist nicht so sehr super Nerd, aber er ist halt
nicht
schon schüchtern.
Wo sie dann diese klassische Szene haben, er beeinflusst irgendwelche Werbeschilder und Ben liest davon ab.
Richtig.
Ach du Schande.
Also
Cyrano
de Bergerac, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Ist das, ne? Das ist auch eine schöne Szene. Also mit seiner Superantenne kann halt der Nummer 5 diese Werbereklame-Tafel manipulieren, die Ben einfach abliest. Aber da kommt halt so, erstmal kommt ein Ballonhändler und stellt sich genau davor und dann muss er den verscheuchen. Dann kommt eine Katze und turnt auf seiner Antenne rum und dann stört er halt den Empfang von ihr und er macht sich halt dann so ein bisschen zum Affen, weil er dann zum Beispiel solche Dialoge sich entspannen wie...
Kennen Sie Shakespeare?
Plagt Sie unregelmäßiger Stuhlgang?
Und dann ist er schon kurz davor, da kommt dann noch dieses, deine Mutter hat mit meinem Hund geschlafen oder so, sagt dann auf Spanisch. Und dann platzt das Date beinahe, aber er offenbart sich dann und sagt, nee, ich habe einen Freund engagiert, der hier die Werbetafel steuert, gucken Sie mal. Und dann rafft der Johnny Five auch so sofort und zeigt dann, nicht sauer sein, Sandy, zeigt dann an und dann hat er sie quasi gewonnen, weil, oh, so, du hast so viel Aufwand betrieben. Und er sagt dann, ich spreche deine Sprache nicht gut, ich verdrehe immer die Redewendung, deswegen habe ich meinen Freund engagiert, dass er mich souffliert und so. Und sie findet das total niedlich. Das Date wird ein Riesenerfolg, sie gehen noch tanzen nachher, jetzt finden raus, sie stehen beide auf aktueller Popmusik. Das spielt aber später eine wichtige Rolle.
Ja.
Sie stehen dann vor der Jukebox, haben eine super Nacht und so und er kommt dann am nächsten Morgen dann Zigarette rauchend in die Fabrik zurück und sagt, das Date war ein voller Erfolg. Also sie hatten dann quasi schon ihre, sie sind jetzt ein Pärchen.
So. Ja, er raucht, meinst du, Knickknack?
Ja, definitiv. Okay. So ist das gemeint. Also es lässt keinen Anschluss zu. Und dann kommen aber wieder die Gangster und diesmal entführen sie den Fred und den Ben und sperren ihn in ein Gefrierkühllager eines chinesischen Imbisses ein. Sie wissen nicht, wie sie rauskommen sollen. Sie sehen nur, dass es eine Telefonleitung, aber kein Telefon.
Aber er hat einen Taschenrechner dabei.
Also einen Taschenrechner, Kaugummi und noch irgendwas, was aussieht wie ein elektronisches Fieberthermometer, was ich nicht identifizieren konnte, auch beim Standbild nicht, konnte ich nicht rausgekriegt, was das ist. Das baut er alles zusammen. Jetzt kann er zwar eine Nummer wählen, aber er kann halt nicht reden, aber er kann mit diesem Taschenrechner Töne machen. Eigentlich waren die auch wieder verabredet für ein zweites Date. Stefan, die sitzt zu Hause in ihrer Wohnung, spielt Gitarre.
Sandy.
Und er macht dann quasi Lieder mit diesem Taschenrechner auf ihren Anrufbeantworter. Und gibt ihr dadurch Hinweise. Also erstmal spielt er Help Me Rhonda.
Help Me Rhonda. Und sie weiß auch sofort, aha, das ist Ben, der Hilfe braucht.
Und dann der nächste Song ist...
Downtown schon?
Nee, zuerst kommt noch was anderes. Oder doch Downtown?
Weil sie sitzen ja schon mit dem Taxifahrer und sie rätseln dann gemeinsam, welches Lied das wohl sein könnte und was das wohl bedeuten könnte.
Genau.
Also sie schaltet extrem schnell.
Mithilfe des Taxifahrers auch, der dann auch mal irgendwie aushilft. Also Downtown kommt drin vor. Dann kommt Dua, Didi, Dam, Didi, Du. There she was walking down the street singing Dua. Weil dieser chinesische Imbiss, sie sehen auf den Kisten in diesem Gefrierlager, da steht noch die Adresse von dem Imbiss drauf. Das ist halt irgendwie Dua, Didis Walk-Imbiss
okay,
ist.
Ja.
Downtown, wissen sie halt Downtown und dann war noch irgendein Titel, den ich vergessen habe und so kriegen sie halt drauf, dass sie in diesem Gefrierlager sind.
Da konnte ich mich echt noch erinnern an diese Help Me Rhonda Geschichte.
Help Me Rhonda, ne?
Ja.
Kommt das Help Me Rhonda nicht auch mal bei Alf vor in irgendeiner Folge?
Ich glaube ja.
Weil er hat eine Freundin, die halt ist Rhonda.
Ja.
Die blinde Freundin in Alf. Über Alf kann man auch mal eine Folge machen.
Und was ist mit Oscar und Nummer 5?
Ja, Oscar hat inzwischen, also die beiden sind ja jetzt erstmal weg. Und Oscar fängt halt Nummer 5 alleine ab und sagt so von wegen, ja, diese beiden Kriminellen, die hinter denen her sind, ich habe einen Schutzraum gefunden. Der ist total sicher, aber der hat noch keinen Eingang. Du musst da einen Eingang, einen Tunnel hingraben. Und so bringt er ihn halt dazu, in diese Bank zu graben und er hat einen eingebauten Schweißbrenner, die äußere Schale von diesem Banktresorraum aufzumachen. Und sobald er halt drin ist, sagt er ihm, er soll die Diamanten klauen. Das begründet er mit... Gar nicht. Der klaut einfach die Diamanten, da wird Johnny klar, dass er ein Verbrecher ist. So ist es. Und dann haut er ab, Johnny verfolgt ihn, stellt ihn, hebt ihn irgendwie hoch, so an den Achselhöhlen. Der Oscar, dann kommen die beiden Komplizen von ihm, die beiden Gehilfen, und er signalisiert ihnen halt, indem er so ein bisschen vernuscheltes oder verstelltes Deutsch halt spricht, dass Johnny nicht verstehen kann, dass sie ihn von hinten angreifen sollen. Machen die beiden auch und dann kommt halt diese traumatisierende Szene.
Wie furchtbar.
Wo sie ihn. Es ist furchtbar, hört selbst.
Mach den kaputt, das ist der Zeuge, der uns identifizieren kann.
Nein, aufhören bitte. Ich bin nicht nur eine Maschine. Nicht auseinandernehmen. Ich lebe.
Schlag das verdammte Ding zusammen.
Nein, bitte nicht. Aufhören. Ich lebe.
Nehmt ihn auseinander. Schlag ihm den Kopf ab.
Und dieser Todesschrei, den ihr zum Schluss gehört habt, müsst ihr euch vorstellen, sieht man seinen Kopf. Sie haben ja schon ein Auge ausgeschlagen und beim anderen Auge weitet sich so die Pupille. Und dazu macht er halt diesen Schrei. Und ich kriege jetzt noch, jetzt im Moment habe ich Gänsehaut von, weil das fand ich so furchtbar.
Furchtbar. Du musst überlegen, also wenn du das als Kind guckst.
Für mich war das wie ein Mensch, als wenn den Menschen zusammen.
Du hast den ersten Teil gesehen und denkst, ach ja,
lustig, ne?
Und der zweite Teil, Und dann wird dann dieser Roboter zerlegt und sagt er auch noch, nee, wir müssen aufhören, der blutet. Und dann so, das ist kein Blut, das ist Batteriesäure. Das
ist rot.
Ja, und also spritzt ihn so ins Gesicht und du denkst so wie brutal und ekelhaft ist das?
Ja, das wäre, also für mich als Kind war es wirklich so, als wenn sie dann Menschen so
und bestand, ich finde die Szene immer noch furchtbar.
Ja. Das ist echt krass. Und ich hatte die Szene hatte ich auch wirklich verdrängt.
Und er stirbt mehr oder weniger auch und dann kommt aber Ben und wiederbelebt ihn. Mit einem Defibrillator.
Stopp.
Okay.
Erstmal kommt Fred und bringt ihn wieder auf die Beine.
Stimmt.
Er ist noch nicht ganz tot, also er ist noch.
Macht sich dann den Irokesenschnitt und sowas.
Er muss ihn erstmal unter seiner Anleitung zusammenlöten wieder. Er sagt dann zu ihm hier Radio Shack.
Ja.
Und da liegt ja der ganze Kram rum und dann beschreibt er ihm halt, wie man Lötkolben bedient und so weiter und was er wohl hinstecken muss. Danach ist er wieder fit. Aber seine Batterie ist beschädigt, seine Reservebatterie ist leer, er hat so eine schöne Anzeige auf dem Bauch, die praktischerweise nichts anderes kann, als anzeigen, wie lange Batterielife er noch hat. Und dann wird er sauer, weil...
Die Menschen entführen, die Maschinen zerstören.
Und dann macht er sich nämlich, er hat vorher Punker gesehen in der Stadt und macht sich so einen Irokesenschnitt, so Ketten hängt er sich um und so weiter. Jetzt ist er der Rache-Johnny quasi. Und mit seinem Spektralblick kann er halt die Reifenspuren von dem Verbrecherauto verfolgen. Übrigens, wie er sich nachher rettet aus dieser Situation, wo er zusammengeschlagen wird, ist mit seiner Antenne steuert er ein ferngesteuertes Flugzeug.
Ja.
Und lässt sie auf die Verbrecher quasi das Ding lösen und fliegt dem einen in den Hintern rein. So.
Ja.
Ist komische Slapstick-Humor in dieser grausamen,
unpassenden Situation.
Szene halt irgendwie. Das hat mir auch irgendwie umgehauen. Auch schöner Satz auf dieser Verfolgungsjagd.
Mein Cousin war eine Harley Davidson.
Und dann passiert irgendwas mit einem Elektromagneten oder sowas, ne? Oder Kran?
Kran. Also der Oscar, also er stellt quasi das Gangster-Trio auf einer Baustelle am Ufer. Die beiden Schergen werden außer Gefecht gesetzt, aber der Oscar, der Chef, kann halt fliehen mit dem Boot. Er versucht mit seiner Antenne, es funktioniert nicht. Dann stellt er sich auf den Kran. Und er hat vorher Tarzan gesehen und von dem Kran an einem Seil schwingt er sich auf das Boot und hebt ihn auf.
Ja.
Und dann ist er halt gestellt, aber seine Batterie ist leer. Inzwischen, Fred und Ben sind schon eingetroffen und er verliert dann quasi noch die letzten paar Sekunden Batterieleben und stirbt.
Leb wohl, Benjamin.
3, 2, 1.
Nein!
Tot. Aber dann kommt halt auch schon, also zwischendurch muss man noch dazu sagen, ist er mittlerweile Polizei bekannt. Er ist zwischendurch auch mal verhaftet worden.
Ja, das haben wir ja schon dargelegt.
Und die rücken halt direkt mit Sanitäterteam auch da an. Und dann Ben hat natürlich die rettende Idee, lässt sich den Defibrillator geben vom Sanitäter und wendet ihn bei Johnny an, lädst du die Batterie wieder auf und wir sind alle froh, er hat überlebt.
Das funktioniert ja so auf jeden Fall.
Benjamin.
Lassen Sie den Strom an oder ich schlage Sie gelb und grau.
Oh, Gott sei Dank.
Und dann kriegt er noch einen Paintjob, den dritten.
Ja. Yep.
Und ist komplett gülden, weil Ben hat auch den ganzen Film über für seine Einbürgerung gelernt.
Ja.
Das ist doch so eine Nebenhandlung, die tatsächlich relativ gut eingewoben ist.
Ja.
Beide werden dann vereidigt und zu US-Staatsbürgern ernannt, ganz offiziell.
So, und schließlich ist es mir eine außergewöhnliche Ehre, offiziell unseren ersten Roboter einzubürgern. Meine besonderen Glückwünsche an Sie, Mr. Johnny 5.
Und er macht einen Luftsprung.
Genau.
Und dann endet der Film eigentlich,
mit
oder?
Mit Seinfeld-Musik.
Küssen, knutschen, kiss, kiss.
Mein Partner.
Mr. 5, wie fühlen Sie sich? Wie ich mich fühle? Ich fühle, dass ich liebe!
Und der Sprung? Ach du Scheiße. Kommt nicht zwischenzeitlich auch noch irgendwie I Need a Hero, während er dann irgendwie ungelogen, während er, dürfen wir jetzt aber nicht spielen, wegen GEMA, während er dann irgendwie den Oberbösewicht jagt?
Ja, da kommt I Need a Hero von Bonnie Tyler. Schade, ich hab's im Soundboard. das war... Der zweite Teil von Nummer 5 lebt.
Ja, Mann, wir freuen uns auf den dritten Teil.
Was ist jetzt mit dem dritten Teil? Also die nächste Konsequenz wäre ja eigentlich, ich glaube, das war der Grund, warum es keine Fortsetzung gegeben hat, er braucht jetzt eine Frau, weil er ist immer noch einsam. Er ist zwar jetzt eingebürgert, aber die Frau hat, wie beim ersten Teil auch, er hat jemand anders gekriegt. Oder irgendwie.
Stimmt.
Also er ist immer noch einsam eigentlich.
Ich glaube, es war mal ein dritter Teil geplant, aber sie wussten nicht so richtig, was sie machen sollten.
Das denke also ich mich auch.
Wieder man muss auch sagen, zwischen dem ersten und dem zweiten Teil sind, glaube ich, zwei Jahre vergangen. Das ist schon relativ viel. Es ist ein Remake irgendwie in Auftrag gegeben worden vom ersten Film.
Remakes.
Und jetzt halte ich fest, es war zwischenzeitlich geplant, dass ein kleiner Junge Johnny 5 findet, Nummer 5 findet und sich mit ihm anfreundet. Das haben wir auch so noch nie gehabt.
Das klingt so nach einem Disney.
Ja.
Nach so einem, da gab's was war das?
Explorers zum Beispiel und Flug des Navigators.
Ja.
E.T.
Ja.
Der Klassiker.
Er sieht ja so ein bisschen so aus.
Also alles, was ich bisher über das Remake gelesen habe, motiviert mich nicht unbedingt ins Kino zu gehen, aber es ist auch noch kein Starttermin irgendwie, aber es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Nummer 5 lebt, wieder in die Kinos kommt.
Also Teil 1 und Teil 2 bauen super aufeinander auf,
ja.
Weil er hat ja halt, wie gesagt, diese Entwicklung bis zu einem gewissen Punkt im ersten Teil, der zweite Teil greift dann ein bisschen später wieder auf und führt die Entwicklung weiter. Die beiden Bücher, die er in der Bibliothek mitnimmt, was ist das? Pinocchio und Frankenstein.
Ja.
Ja, genau, also diese Entwicklungsstory müsste jetzt eigentlich, wenn das wirklich gut anschließen sollte, weitergeführt werden.
Es wird ja kein dritter Teil gemacht, es wird ein Reboot gemacht oder ein Remake.
Wir haben gerade in den Trailern gesehen...
Flatliners
und Mord im Orient Express wird remaked. Warum? Warum? Okay, der Flatliners, der erste war echt schäbig. Hercule Perot muss nicht nochmal in Farbe mit Special Effects verfilmt werden.
Aber ich meine, Nummer 2, also Nummer 5 gibt nicht auf, ist echt gegen Ende echt ein Schlag in die Magengrube. Also es wird dann natürlich wieder gut, aber das ist echt dieser, also du hast ja diese Heldenreise und mit dem Tiefpunkt und dann wieder die Aufwärts und dann, aber das ist halt wirklich ein extrem tiefer Tiefpunkt.
Ja, das ist halt extrem brutal.
Ja.
So richtig, richtig brutal einfach.
Ich meine, ist ein Roboter, aber ich meine, so wie es präsentiert wird und inszeniert ist, ist es einfach.
Darum geht's ja eigentlich.
Das als würdest du in einem Kinderfilm einfach einen Menschen brutal zusammenschlagen und teilweise irgendwie Körperteile abhacken.
Das war ja noch wesentlich grausamer als Bambi.
Ja, wo die Mutti einfach nur erschossen wird, aber...
Ja, und das ist schnell vorbei und relativ unblutig und dem wird nicht vorher noch das Auge ausgeschlagen und keine Ahnung was. So...
Also das ist schon heftig. Aber würdest du trotzdem sagen, man sollte Nummer 5 lebt und Nummer 5 gibt nicht auf, heutzutage noch mal gucken?
Auf jeden Fall, Sascha.
Ja, dem schließe ich mich an.
Freut mich. Also die sind von der Machart her und vom Feeling her ziemlich unterschiedlich, finde ich.
Ich finde, Teil 1 hat tatsächlich, obwohl der wirklich nur knapp 90 oder gut 90 Minuten lang ist, ziemliche Längen.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen gelangweilt beim Gucken. Vor allem, ich hatte kurz vorher halt, also wirklich kurz vorher, eine Stunde vorher noch The Big Short zum zweiten Mal gesehen. Der Film hat so unglaublich viel Tempo und so viel Witz und hin und her und Humor und Dialoge und keine Ahnung was.
Da wundert
und
man
Charaktere.
Sich. Man geht heute ins Kino und die Filme sind selten unter 3 Stunden. Und die Hälfte besteht aus sinnlosen CGI-Shots, aber du guckst jetzt irgendwie diesen 33 Jahre alten Film an und denkst so, Mann, da hätte ich geschnitten. Der ist so langsam erzählt, obwohl er wirklich, wirklich nur 90 Minuten lang ist.
Ja, aber es ist glatt, also es ist wirklich, es passt alles zusammen, ja. Da sind keine Sprünge drin irgendwie und so und ich denke mal so als Kunstwerk, wie man es bezeichnen will irgendwie, ich hätte auch nicht noch mehr geschnitten, das ist schon okay. Wie gesagt, ich sehe ihn auch eher als Kinderfilm.
Ja. Aber wie gesagt, in der Retroperspektive ist diese Liebesbeziehung zwischen Stephanie und Nummer 5 ein bisschen spooky.
Ich meine, heute wird auch wahrscheinlich anders reagiert, wenn da so ein Roboter irgendwie steht und nicht so von wegen, oh super, die Aliens sind da endlich, nimmt mich mit, so, ja, das ist ja nicht mehr so zeitgeistig.
Ja.
Das ist halt wirklich noch voll im Geist eigentlich der 70er gedreht worden. Der zweite Teil ist halt mehr wie ein richtiger Film, mit richtig besser ausgearbeiteten Charakteren, mit mehreren Handlungssträngen, die schön zusammengeführt werden, also so handwerklich ist der besser irgendwie, aber schon am Intro und der Musik merkt man halt auch, andererseits ist es auch wieder schlechter an manchen Stellen. So, ne? Aber ich finde, die haben beide ihre Daseinsberechtigung. Beim zweiten Teil habe ich die ersten 20 Minuten gedacht, oh Gott, hoffentlich wird der Film noch besser.
Ja.
Wurde dann aber auch, am Ende war ich dann richtig gefesselt und wirklich auch mitgenommen dann nachher. Vielleicht sollte man echt das so machen, 8-Jährigen den ersten Teil zeigen oder 6-Jährigen und dann beim zweiten Teil besser warten, bis das Kind 10 ist oder noch ein bisschen älter.
Beim ersten Teil, wie gesagt, diesen Teil bei Nova Robotics, den hatte ich komplett verdrängt. Und ich dachte so, hui, das sieht ja richtig gut aus und das ist ja gesellschaftskritisch und dann hast du nicht gesehen. Mhm. Nicht schlecht, Herr Specht.
Und der Dialoghumor im ersten Teil ist auch gut.
Ja.
Also zumindest auf Englisch, auf Deutsch weiß ich es
nicht. Auf Deutsch auch, ja. Ja, wie gesagt, also die Charaktere sind teilweise sehr platt. Also hier Ben als wirklich als wandelndes Stereotyp.
Ja, aber so im zweiten Teil, wo er halt die Szene hat, wo er sich dann nachher auch offenbart, so von wegen, ja, ich kann eure Sprache nicht und ich bin so nervös gewesen und deswegen, der kommt schon dann sehr menschlich rüber auch.
Ich habe einen Talkshow-Auftritt gesehen von einem indischen Schauspieler, der gesagt hat, für ihn war das einfach damals eine Offenbarung, halt einen Film zu sehen, in dem ein Inder die Hauptrolle hatte.
Mhm.
Und dann hat er den irgendwie mal, er wird auch öfter mal verwechselt mit einem Bollywood-Darsteller.
Ah.
Und dann hat er ihn mal gegoogelt. Und hat dann wirklich auch festgestellt, das war ein Weißer, der sich als Inder verkleidet hat. Und da war er total geschockt.
Desillusioniert.
Für ihn war das halt ein ein Kinderheld sozusagen. Und das war für ihn halt schon so ein totaler Uplifter, dass man halt einen indischen Held in einem, selbst wenn es von einem Weißen gespielt wurde, aber halt in den 80er Jahren halt in einem amerikanischen Spielfilm einen Inder die Hauptrolle zu geben, das ist nicht so oft passiert.
Nee, mir fällt jetzt auch gerade nichts ein. Also kann...
Und er hat die Rolle, er sieht wirklich überzeugend aus. Wie gesagt, ich war auch bis vor kurzem der Meinung, das ist ein Inder. Und wenn selbst dieser indische Darsteller gesagt, bis vor kurzem gedacht hat, das wäre ein Inder, macht er seine Rolle ja gar nicht schlecht.
Ja, ich meine, ist er Amerikaner oder Engländer?
Er ist Amerikaner. Und im zweiten Teil...
Ja, weißt, wo er ursprünglich herkommt oder seine Vorfahren.
Und im zweiten Teil...
nicht alle irgendwie aus dem Dschungel.
Ist er halt nicht mehr so der... Ist er jetzt schon immer noch so ein bisschen, ja, er radebrecht immer noch so ein bisschen, aber er ist schon deutlich sympathischer und ist halt nicht der Sexgeile.
Ist nicht Sexgeil im ersten Teil,
doch so verklemmt. Die Sprüche, die er über Frauen loslässt, das ist schon. Ich glaube, im Remake wird es anders sein.
Wie gesagt, Hippie-Generation und so, sexuelle Befreiung und so weiter, da durfte man solche Witze machen. Und ich glaube, die darf man auch heute noch machen. Ich weiß es nicht.
Also wir legen euch auf jeden Fall diese beiden Teile ans Herz. Guckt es euch nochmal an. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein paar Blümchen pflücken. Hüpfen über die Blumenwiese.
Mit den Grashüpfern zusammen.
Und ich freue uns, dass wir lebendig sind.
Bedanke mich bei allen Zuhörern. Auch besonders bei denen, die halt uns Feedback gegeben haben.
Ja.
Bei allen anderen aber, die kein Feedback gegeben haben, bedanke ich mich auch. Wir sehen ja eure Klicks und eure Downloads und so weiter. Da freuen wir uns auch sehr drüber.
Auf jeden.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Sascha.
Ah.
Lieber Sascha, für 5 wunderbare, also überhaupt für unsere gesamte gemeinsame Vergangenheit, aber natürlich auch für die letzten 5 Jahre mit dem Podcast.
Sie wären nur halb so gut gewesen ohne dich.
Ja, was wir immer sagen, ne? Habt euch lieb.
Ja, habt uns lieb.
Geht
mal auf die Google-Plus-Seite, die Sebastian so liebevoll pflegt.
Genau, und besucht das podcastimperium.de. Klebt euch ein paar Regenbogen-Sticker auf eure Schulterblätter.
Und nicht die Nike-Aufkleber vergessen.
Genau. Sucht mal selber ein bisschen so nach dem Sinn des Lebens und nach der Seele und dem Universum und dem ganzen Rest und so weiter. Und dann sehen wir uns ganz sicherlich wieder, wenn wir das nächste Mal besprechen, die 5 Musketiere.
Da fällt mir jetzt keine Erwiderung drauf ein. Ich sage einfach bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.